Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Recherche und Archiv. Diesmal mit der Folge 74 und das brennende Schwert.
Hallo, hallo.
Hallo.
Ja, wir haben es hier ja mit einer Folge zu tun, was ich ganz spannend fand. Eine der ersten von André Marx, ne? So. Mhm, ja. Und daher, ich habe es auch noch stark unter diesem Motto so nochmal gehört. Und das war ja auch nochmal ganz spannend, das zu beleuchten. Der André Marx hat sich ja bekannterweise dafür eingesetzt, die ganze Serie wieder in die traditionellen Bahnen zu lenken. Und das finde ich nochmal ganz spannend, jetzt heute diese Sache auf die Spur zu gehen. Mhm. Ob ihm das gelungen ist und inwiefern. Ich habe da ganz spannende Theorien.
Ja, Sebastian, der Vorschlag kam von dir, ne? Für brennendes Schwert.
Genau, der kam von mir, weil es eine Folge ist, die ich ehrlicherweise, für mich ist es immer noch so ein Klassiker. Ich mag die unglaublich gerne. Und ich meine, die ist halt von 97. Das heißt, da war ich irgendwie gerade mal 2 Jahre vom Abi entfernt. Also irgendwie auch nicht mehr das Kind. Ne? Aber irgendwie ist das in meiner Erinnerung eine unglaublich starke Folge, die Eindruck hinterlassen hat und die ich sehr gerne mag und wo ich immer Bock hatte, mir die mit euch nochmal anzuhören.
Ja, also für mich gehört die gar nicht so zu den klassischen Folgen. Also ich hab die ganz anders wahrgenommen. Also ich habe auch mitgekriegt, wie die rausgekommen ist. 97, da war ich 15.
Ja, nee. Richtig. Ach doch, Hanno.
Ja, doch, ich bin ein bisschen jünger.
Ein bisschen jünger, ja, stimmt.
Ja, und ja, nee, gut, so das Kind war ich auch nicht mehr. Aber ich glaube, wirklich wahrgenommen habe ich sie dann auch erst ein bisschen später, weil ich bin auch nicht immer nur so komplett hinterhergekommen. Aber für mich war das irgendwie definitiv voll die neue Folge. Also jetzt gar nicht irgendwie so back to the roots.
Ja, aber ich weiß tatsächlich auch, woran es liegt. Kommen wir gleich drauf, dass ich das so mit Klassikern verknüpfe. Und
ja, also ich habe die nicht verknüpft mit Klassikern zu der Zeit, 97, habe ich überhaupt kein 3 Fragezeichen mehr gehört, glaube ich. Also war so eine Pause, aber mir gelingt es auch nicht, sie als Klassiker abzubuchen, obwohl sie ja manche Weichen stellt, aber das werden wir ja noch sehen. Spannend ist, davor war Poltergeist, das Debüt von André Marx, er hat übernommen von der Henkel Weithofer, und danach ist Spur des Raben auch André Marx, das heißt, er hat erstmal gut geliefert, die ersten 3 da, und ist ja ganz spannend, was er draus so gemacht hat, finde ich. Ich finde die Folge vor allem, das finde ich am Anfang noch wichtig, sticht durch diese sphärischen Klänge raus, irgendwie so, finde ich so. Man ganz oft so. Das fand ich ganz
schön nachgemacht.
Ganz cool irgendwie. Oder jedenfalls auffällig, dass da man merkt, dass da so eine neue Zeit anbricht, hatte ich so das Gefühl.
Ich muss natürlich noch loswerden, dass wir, nachdem wir in der letzten Folge von der Soundqualität her ein paar Abstriche gemacht haben, ne, weil wir zu viert uns hinter 2 Mikros geknubbelt haben. Wir probieren das gerade mal neu aus mit 3 Mikrofonen und ich bin total gespannt und hoffe, dass es euch auch gefällt. Wir werden sicherlich einen etwas anderen Klang haben. Gebt uns gern irgendwie Feedback dazu.
Nein, kein Feedback, wenn es um Klang geht.
Nein, doch.
Ich rede gerade von Feedback.
Ach so. Nein, aber ne, wir sind ja irgendwie da auch gerne irgendwie noch experimentierfreudig und
ja, also dürfte sich was verändern. Man muss sagen, es ist meine Schuld. Ich habe mich zu weit zurückgelehnt, weil ich einfach Angst hatte, dass der Kurt mich haut. Der saß direkt neben mir.
Sah zwischendurch manchmal schon ein bisschen feindselig aus, auch wenn es nicht so geklungen hat.
Ein Mikro und ich war mir nicht sicher, wie ich den Sicherheitsabstand...
Aber der Traum, dass wir hier, der Traum, dass wir hier alle, jeder mit seinem eigenen Mikrofon sitzen, das ist schon ein bisschen...
Ja. Doch, ist toll. Und ich bin auch sehr gespannt auf jeden Fall. Aber wir sollten vielleicht mit dem Klappentext einsteigen von Brennendem Schwert. Wer hat ihn auf dem Schirm?
Ich habe wie immer nichts vorbereitet.
Sehr schön. Also, Hanno. Klassisch wäre, Hanno, dass du uns gleich das Cover beschreibst und ich den Klappentext hier zufällig vor mir liegen habe. Also, Onkel Titus hat allen Grund zur Freude. Er wird zu einer Testamentsvollstreckung eingeladen. Doch statt der erhofften Millionen erbt er einen wertlosen roten Kristall, den er an einen gewissen Bini weitergeben soll. Wer aber ist Bini? Die 3 Fragezeichen nehmen die Ermittlungen auf. Ein anonymer Anrufer bringt sie auf die Spur eines gefährlichen Geheimbundes Und plötzlich geraten Justus, Peter und Bob in einen atemberaubenden Strudel aus Besessenheit, Wahnsinn und Aberglaube.
Da-dum. Das ist dann vermutlich die Szene in der Wüste,
Schätzchen. Ja. Nimmt aber auch schon wieder einiges vorweg, ne?
Ja.
Also zu viel, finde ich.
Trägt dick auf.
Ja, das passt allerdings, finde ich, zum Inhalt. Ich finde es schade, dass dieser Kniff, der halt so schön ist, dass Onkel Titus halt gar nicht weiß, wer Beanie ist. Das wird in dieser Szene im Hörspiel so schön dargestellt irgendwie. Ja. Und das hätte ich gerne irgendwie auch zuerst gehört, bevor es mir schon der Klappentext verrät. Sonst ist der, finde ich, völlig...
Der ist okay. Ich finde, der trägt ein bisschen dick auf mit Wahnsinn und Besessenheit. Das ist jetzt...
Ja doch, also das trifft's doch, oder?
Ja.
Also die Leute, die da in der Wüste rumhängen am Ende... Ja. Wäre schon meine Definition.
Das ist obskur, das stimmt schon. Also, wenn wir diese Szene besprechen, werden wir noch, das halte ich auch für richtig.
Das ist schon so ein bisschen Wahnsinn dabei.
Ein bisschen Indianerdorf.
Ja? Ja, stimmt, da sind wir schon wieder bei den Indianern. Ne?
Ja. Irgendwie ein bisschen. Ja, also irgendwie die Indianer lassen uns nicht los. Ja, Hanno, du hast hier das Cover vor dir.
Ich habe das Cover vor mir. Man sieht ein Schwert im Vordergrund, ein Schwert, das brennt tatsächlich. Und im Hintergrund sieht man... eine Sonnenfinsternis mit einer ziemlich hellen gelben Corona.
Ich dachte, das wäre ein brennendes Loch in einem Vorhang.
Meinst du? Nee, das sieht man aber schon irgendwie. Also das
man erschließt es sich, aber es ist nicht wirklich toll gemacht.
Nee, also es ist der Hintergrund, der ist irgendwie zu monoton blau. Finde ich. Also tatsächlich, es könnte ein Vorhang sein oder eine Wand oder so. Also irgendwie fehlt mir da so ein bisschen das Leben im Hintergrund. Das Schwert allerdings, finde ich, ist gut gemacht. Also man sieht auch diesen Stein, den Onkel Titus da bekommt. Und der sieht ein bisschen aus wie eine Disco-Kugel, aber...
Ja, also mir ist es auch zu plakativ, zu direkt irgendwie, weiß ich auch nicht.
Ich
also,
habe da ganz lang tatsächlich so einen brennenden Ring gesehen, durch den so ein Löwe hüpft. Wenn ich das so irgendwie... Ich finde es, ganz ehrlich, ich finde es nicht gut. Das ist wirklich nicht gut, dieses Cover.
Das ist ein Eiger Rasch, ne?
Okay.
Ja, gut, ja, klar, aber das stimmt. Es ist tatsächlich ein bisschen weniger stimmungsvoll als viele andere.
Es ist Billo. Also so ein bisschen.
So, jetzt hast du es gesagt.
Oh, ja.
Ja, gut, nichts gegen Eiger.
Ja, aber dieses Schwert war in meiner Fantasie auch irgendwie viel
glasiger.
Ja, viel kunstvoller, glasiger, mystischer. Und wenn man es jetzt so ein bisschen in sehr klaren Formen und Farben da sieht, ist es mir zu... Ja.
Wenn man jetzt zum Beispiel als Reminiszenz irgendwie Aztekenschwert nehmen würde oder so zum Beispiel, ne? Was ja passend wäre, da ist dieses Schwert wesentlich kunstvoller dargestellt und wesentlich besser.
Aber es brennt immerhin ganz in echt, das Schwert, ne? Also das
schon.
Ja,
das ist, was man zum Cover eigentlich so sagen kann. Es ist nicht sehr...
Nee. Es ist nicht ansprechend.
Aber auch, natürlich.
Auch in Verbindung mit dem Klappentext ist es jetzt nicht so die Folge, wenn ich da 10 zur Auswahl hätte oder sowas, wo ich sagen würde, die will ich hören.
Nein, Geheimbund, ja, Wahnsinn, Sekte, also,
Der Titel ist schon gut gewählt.
Ist ein bisschen Purpurn und Flüsse, oder?
Überlegt mal, wir kommen aus einer Zeit, wo gefährliche Fässer dann also das ist schon länger her, ne?
Ja, ja.
Also, da waren ja so, ganz viele verschiedene Folgen, wo es überhaupt gar kein Mystery mehr gab. So.
Naja, komm, Poltergeist.
Ja, das war der andere Marx.
Ja, sicher. Aber das ist die Folge davor, ne?
Und jetzt brennendes Schwert. Klar, da denkst du auch sofort auch an hier Fußabdruck, ne? Wie heißt er?
Also, flammende Spur.
Flammende Spur zum Beispiel. Und so. Also es ist schon mystisch. Also der Titel heißt schon auch, verspricht Back to the Roots, ne? Nach Geheimnis der Särge ist auch schon nicht schlecht. Also mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein.
Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Sollen wir loslegen?
Ja, komm, wir steigen ein.
Ja.
Oder beide Fische.
Ist das nicht ein Wunder? Also das ist für mich schon klassisch, dieser Einstieg.
Ja.
Zu Hause, in der Wohnstube, bei Titus und Mathilda auf dem Schrottplatz. Und aus so einem familiären Szene entwickelt sich ein Rätsel. Und das ist ein wunderschöner, klassischer Einstieg direkt für mich. Mhm. Man kriegt halt mit, Onkel Titus kommt nach Hause.
Genau. Und er war wohl bei einer Testamentseröffnung.
Genau, und es gab eine rätselhafte Erbschaft.
Eine rätselhafte, ja. Eine gefährliche.
Ich kriegte erstmal einen Kaffee angeboten und darf sich erstmal setzen und
Genau, ja. Und alle sind total gespannt, weil er konnte mit dem Erblasser überhaupt nichts anfangen. Also er kannte ihn, aber überhaupt nicht gut.
Ja. Alle sind in dem Fall Tante Mathilda, Onkel Titus und Justus, ne?
Genau.
Ja. Ja. Genau,
also die sind nicht dabei. Ja,
ja, Justus und Tante Mathilda sind gespannt,
ja,
was er jetzt gekriegt hat. Und er erzählt so scheibchenweise, was so passiert ist. Nämlich, dass da noch zwei andere, dass der Bürgermeister da saß, mhm, und noch zwei andere. Und diese anderen auch den Billy Ford, um den geht, mhm, es, nicht gut kannten und auch, mhm, überrascht waren, dass sie da waren. Genau. Und dass sie jeweils ein Kästchen bekommen haben, beziehungsweise, mhm, der eine ein längeres Kästchen, ne, der andere ein dickeres und eher so ein kleines Kästchen.
Genau, und der Bürgermeister hat quasi alles an sonstigem Wert und Besitztümern von Billy Ford, hat halt die Stadt Rocky Beach geerbt, deswegen war der Bürgermeister da und, ja, die anderen drei sind halt jeweils mit so einem komischen Kästchen nach Hause geschickt, ja, worden und man weiß nicht so richtig.
Und, ja, sie sollten das nicht aufmachen, bevor sie nicht, ja, zu Hause sind.
Mhm.
Woran sich Titus nicht gehalten hat, sondern hat dann im Wagen direkt das
Ding aufgemacht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich da wahrscheinlich niemand dran gehalten hat.
Wahrscheinlich,
aber,
ja, nicht. Ja, ist das schon irgendwie komisch, ne?
Du darfst das nicht aufmachen. Ja, 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 klar.
Ja. Hör die Büchse der Pandora. Aber das ist halt auch wirklich wunderschön gemacht im Hörspiel, diese, mhm, Szene, wo er dann die Kiste aufmacht und man kriegt so diese Stimmung mit, wie alle, mhm, eben da reingucken und erstmal denken,
Wahnsinn,
das ist ein Mega-Edelstein.
Geil.
Ja.
Er funkelt, er ist riesig groß, er ist bestimmt wertvoll, ein Edelstein, mega geil, mhm, und Titus halt sofort sagt, ja, so.
Nee.
Ne, Enttäuschung 1, 2, 3, ne, das ist halt
nix.
Wohl nichts Großartiges von Wert.
Und ich darf's doch nicht mal behalten.
Genau, ne, und ich darf's auch nicht behalten. Super geil.
Also im Prinzip hat er einen Botengang geerbt.
Ja.
Ja. Wenn man es mal, genau, so sieht.
Ja, er soll es einem Beanie geben. Also in diesem Brief, der dabei liegt, sagt, ja, pass auf, der ist nicht echt, der Stein, aber wenn er cool aussieht, und er, ja, sieht ja anscheinend wirklich wahnsinnig toll aus. Aber du darfst ihn nicht behalten, der muss zu Beanie, der kann mit dem was anfangen und für deine Mühen,
ja,
gibt's $100.
$100?
Ja. Ich glaube sogar nur 50, oder?
Nee, $100.
100, oh
je. Und Mathilda erkennt ja dann sofort, sagt, die hat er nur dazugegeben, damit du den jetzt nicht gleich in den Müll tust. Und, ja, tatsächlich, ganz spannend, das hat Mathilda da das Grundprinzip, ein Grundprinzip menschlichen Handelns erkennt, das nennt man Reziprozität. Und es ist tatsächlich auch ein ganz toller Marketingtrick, mit dem man arbeitet, dass man Leuten immer was gibt, damit sie sich verpflichtet fühlen, eine Gegenleistung. Und das ist in uns drin. Das ist in unserer Kultur so tief, in allen Kulturen so tief verwurzelt, dass man damit selten falsch liegt.
Also, man gibt mir also einen Flyer, damit ich irgendwo hingehe.
Ja, oder man würde dir zum Beispiel kostenlos erstmal was geben.
Incentive.
So, ne, zum Beispiel einen Kaffee ausgeben.
Oder Heroin.
Auf einer Kaffeefahrt. Ja, oder so.
Oh, Kaffee und Kuchen. Schnell eskaliert.
Nee, nimm Kaffeefahrt. Kaffee und Kuchen. Das
ist so geil.
Auf der Kaffeefahrt und du sollst dafür die Thermodecke kaufen.
Ja, aber ja, okay. Das ist halt, ich finde es auch so schön, wo diese, also wird dann auch in dieser, irgendwie hat es was zwischen, da bahnt sich ein, so klassisch dieses Rätsel, mhm, an und man ist halt so ein bisschen auch heimlich spießig in dieser Wohnstubensituation dabei, mhm, und auch Titus und Mathilda, finde ich, strahlen auch sowas aus von so dieses Anständige, so, ja, ne, ich hätte es auch ohne die $100 gemacht und ich würde dem,
ja, ja,
Billy Ford gerne seinen letzten Wunsch, ja, erfüllen, ne, und,
aber Lust habe ich keinen.
Genau,
Lust, nee, Zeit, ja, aber vor allem Zeit hat er nicht, das sagt er ja auch, ne?
Ja, ja, er will den Fall ja eigentlich dem Justus aufschwatzen, ja, und das Erstaunliche ist, dass Justus ja sich erstmal ziert. Also erstmal so skeptisch, na ja, ob das klappt, ich muss ja noch Peter, stimmt, und Bob fragen und so.
Wir übernehmen jeden Fall.
Und da habe ich auch gedacht.
Ja, ob das ein Fall ist für Justus wahrscheinlich.
Ja, vielleicht erstmal einfach ahnt nur eine er das Frage. Doch nicht, ja. Oder er will was rausschenden, ne? Also er will so vielleicht neue Fenster für die Zentrale oder irgendwie.
Pass auf, ich gebe dir was, ja, ich gebe dir eine Dienstleistung, dafür bekomme ich aber auch was, bitte.
Die,
ja,
können sich mal ein neues Schloss für die Zentrale leisten, so oft wieder eingebrochen wird.
Naja, mal so ein richtiges.
Ja, irgendwie mal eins, was funktioniert. Aber gut, greifen wir nicht vor.
Ja. Aber das ist schon ein bisschen so, wo ich mich schon gefragt habe, warum kommt der Justus nicht auf die Spur? Weil es ist ja ungewöhnlich. Und er ist ja sonst bei jeder Sache, sieht er ja ungewöhnlich. Wenn ein Koffer geklaut wird mit einer Puppe, ja, dann ist er Feuer und Flamme und untersucht den Baum. Und hier ist ja ganz klar, irgendwas stimmt nicht. Warum gibt jemand dieses Teil nicht direkt dem Erben?
Ja.
Und er springt aber noch gar nicht so richtig drauf an. Ne? So. Sondern will das erstmal besprechen.
Das stimmt.
Ja. Tja.
Aber ich finde, das ist eine tolle Grundidee, so dieses, ne, ich soll das dem Beanie geben. Ja, ich habe aber keine Ahnung, wer Beanie ist. Das ist wirklich sehr was sehr außergewöhnlich, das stimmt. Da müsste Justus eigentlich sofort anspringen.
Ja.
Ja, wobei wahrscheinlich es eher Titus Fehler ist, dass er Beanie nicht kennt. Er müsste ihn eigentlich kennen.
Ja gut, klar, letztlich müsste er nur mal noch in seinen grauen Zellen noch mal kramen. Ne? Ja, aber
gepokert oder so miteinander oder Karten gespielt. Naja, egal. Nee. Auf jeden Fall.
Da hoffe ich ehrlich gesagt aufs Buch, Stefan.
Ja.
Weil die Frage, was so die gemeinsame Vergangenheit da angeht, die treibt mich schon nicht viel, um. Also
nicht viel ist es. Also.
Okay.
Nö.
Ja. Die haben Karten gespielt. Das steht im Hörspiel, glaube ich, dass die Karten gespielt haben.
Nee. Ne? Das habe ich nicht mitbekommen.
Also Titus hat an der Tankstelle gearbeitet. Das, da hat er mit Billy Ford zusammengearbeitet. Tatsächlich. Und die haben mit Beanie, mit Whitehead zusammen Karten gespielt.
Das daher kann weißt du, glaube ich, aus dem Buch.
Das kann gut sein.
Das mit der Tankstelle, das kommt nachher raus, ne? Vom hier, verdammt.
Whitehead,
danke. Ja. Der sagt, ne, der von der Tankstelle.
Ja. Was auch irgendwie ein bisschen, kommt
das, das ist mir auch neu.
Ja, egal. Da kommen wir ja noch gut. Hin.
Ja, aber erstmal, man muss ja sagen, sie sind ja dann doch relativ schnell angefixt, weil nächste Szene treffen in der Zentrale und dieses, ich muss mal die anderen fragen, ob wir Interesse haben oder nicht, irgendwie auch Formsache, ne, weil Bob hat dann schon direkt recherchiert.
Ja,
und
kommt schon mit der Neuigkeit um die Ecke.
Genau. Ja. Sonnenfinsternis wird in einem Nebensatz erwähnt.
Ja, sie hoffen, dass sie fertig sind, damit sie in Ruhe dass sie dann mit dem Fall, oder es ist ja noch gar kein Fall,
genau.
Ja. Dass sie dann mit der Suche fertig sind, weil sie die Sonnenfinsternis genießen wollen, weil die ja in der Regel nicht so oft stattfindet.
Statistisch einmal im Leben klugscheißt.
Justus, ja, ich habe geguckt, die nächste soll 2081 sein.
Das werden das wir
nicht mehr schaffen.
Dabei doch ich vielleicht. wenn ich 100 wäre.
Ja, aber habt ihr mal geguckt, wie viele es gab?
Aber keine weltweit. Totalen, ne? Und keine.
Ja, es kommt drauf an, wo du bist auf der Welt, ne?
Genau, tatsächlich.
Witzig, wenn
du es drauf anlegst, eine Sonnenfinsternis zu haben, dann
wenn du so touristisch Sachen machen kannst, Sonnenfinsternis, ne? Tourismus.
Ja, dann fliegst du dahin.
Ja, ja.
Ne? Wenn, die Sekte von Welt fliegt heutzutage.
Ja, ja. Aber wann, wir haben doch auch mal eine erlebt hier.
Ja,
wann war das?
99,
stimmt, ja.
99 war eine. Und daher habe ich mich interessiert, weil ich dachte, ob der Marx das schon im Kopf hatte. Ne? So, aber ich glaube, 97 hat er da noch nicht dran gedacht.
Ja, wobei doch, das kann sein.
Es ist 97 veröffentlicht, aber gut.
So, müsste man ihn selber fragen.
Ja. Gut, aber ich meine, so lange, wie wir uns jetzt mit Sonnenfinsternis beschäftigen, machen die drei das erstmal noch nicht, weil Bob stattdessen in der Zeitung ganz andere interessante Sachen gefunden hat. Nämlich Hinweise, wo er sagt, hey, da geht's doch um den Billy Ford, von dem du gesprochen hast, Justus. Bei dem ist nämlich eingebrochen worden.
Genau. Und außerdem kam raus, oder?
Schon zu genau.
Es kam auch gleichzeitig raus, dass er gar nicht Billy Ford heißt. Sondern William Benson, glaube ich. Ne?
Ja, er habe vor 30 Jahren seine Identität gewechselt und sei zuvor als William Benson in Afrika unterwegs gewesen, in Ndala.
Nicht in Dalu?
Ndalu.
Oder doch. Ndula?
Ndalu.
Ich habe nämlich extra nochmal geguckt. Ndalu gibt es als Land, habe ich so nicht gefunden.
Ich dachte, das wäre nicht. Ach so, doch, Stadt? Soll ein Land sein.
Ja, das soll ein Land sein.
Es gibt eine Stadt in Kenia, die so heißt, aber es gibt kein Land.
Ja, ich nehme an, aus dem Kontext, was da so alles abging, dass da sich um Südafrika eigentlich eher eine Anspielung an Südafrika ist. Ja, so.
Mit Apartheid und so.
Ja. Wobei, das war ja nicht nur in Südafrika, so auch in Mosambik und überall.
Aber das ist ja auch so perfekt Stereotyp, ne? Ein Land in Afrika, was mit da anfängt.
Ja, schon.
Ja, aber William Benson sei in den 60er Jahren da verschwunden und dann wieder aufgetaucht als Billy Ford. Und das sei natürlich aufgedeckt worden, indem man jetzt halt die Nachlassunterlagen nach seinem Tod durchgeguckt hätte.
Ja, also das kommt einem irgendwie bekannt vor.
Tja.
Und das ist ja nochmal das Interessante, ne? Ich sag mal so, wenn ich mich recht erinnere, dann ist der Fluch des Rubins eine der Lieblingsfolgen von André Mann.
Meine Lieblingsfolge auch, und genau das ist auch der Grund, warum ich das brennende Schwert so als Klassiker verbucht habe, glaube ich, weil es gibt natürlich Szenen und Momente und Themen, die da krass parallel sind.
Also ich versteige mich mal zu der These, auch jetzt schon, ohne dass wir alles abgeklappert haben, dass er tatsächlich, weil er war ja Fan, und dass er eigentlich gedacht, ich schreibe sowas wie Der Fluch des Rubins, nur cooler. So, ne? Und das ist ja so, die Geschichte ist ähnlich, das ist toll, ich finde das nicht schlimm, ne? Falsch verstehen. Ich finde das ganz toll, dass man da merkt, dass er ein Fanboy ist, einfach, ne? So. Und spätestens hier ist man ja irgendwie drin. Also er triggert damit natürlich die klassischen Sachen. Gefährliche Erbschaft, ja.
Rätselhafter Stein.
Ja, ein rätselhafter Stein plus ominöse Vergangenheit irgendwo in Afrika. Das ist auch ein
plus ganz irgendeine komische fanatische Sekte,
die jetzt auch noch dazu kommt gleich noch.
Ja, gut, noch nicht, von Fanatikern. Ne? Man musste sie nur ansehen. Hatte man schon ein Messer im Bauch?
Ja, das kommt ja dann. Also das ist schon sehr Augen.
Scheinlich.
Ist dir auch aufgefallen, dass Blackie total hyperaktiv ist?
Ja.
So geil, wo Peter diesen Ball da wirft, weißt du, mit diesem Tennisball, und irgendwas fällt runter und dann so. Das ist großartig.
Ja.
Hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
Ja, aber sie sind natürlich immer noch nicht im Klaren, wie wollen sie herausfinden, wer Beanie ist. Ne?
Ja.
So, sie ist irgendwie schwierig. Und sie überlegen, es wäre vielleicht schlau, über die anderen Erben.
Ja.
Ne?
Ja.
Ist doch, ganz ehrlich, ich finde das so schön. Klassische, kombinierte Detektivarbeit. Bis hierhin ist dieses Hörspiel für mich traumhaft, weil einfach die Idee, sich diesen Stein jetzt nochmal anzugucken, Peter kommt auf die Idee, ist er jetzt wertvoll oder nicht? Wir müssen den Juwelier fragen.
Ja.
Und wir machen uns auf den Weg zu dem Notar, der und uns zur Erbschaft was erzählt. Warte,
Dwiggins heißt er doch, oder?
Dwiggins, genau, ja. Ja, da gibt es viele.
Ja, natürlich.
Das ist doch immer
tut ihm Fall, den Schrank eigentlich.
Ja, genau.
Na, aber wie gesagt, wir feiern das gerade ab. Ne? Das ist nicht
ich wollte gerade sagen, also das ist wirklich...
Das haben wir doch auch schon bei Phantomsee, ne? Da gibt es doch auch so eine Szene.
Ja, da gibt es ähnlich. Also ich denke, es ist auch wieder
ein ganz klassisches Motiv.
Es ist klar, André Marx hat eine Mission. Als er die drei Fragezeichen übernimmt und es ist sein zweites Buch, er hat eine Mission, er will die zurückbringen. Und ich feiere ihn dafür
ab. Und deswegen habt ihr auch schon jetzt auf den Punkt gebracht, warum ich diese Folge ausgesucht habe, warum ich die so mag, warum ich die so mit Klassikern, eben Fluch des Rubin, so in Verbindung bringe. Das zieht sich für mich halt durchs Hörspiel durch, bis nachher natürlich irgendwie das Finale nochmal anders abbiegt. Aber da bleibt so viel Atmosphäre über.
Ne?
Ja. Ich denke, da also kommt das her. Ne, so.
Man guckt beim Kochen zu und merkt, oh, das wird ein Gericht.
Das wird lecker.
Das wird
ein
leckeres
Gericht.
Ja, jetzt ist natürlich klar, auf der einen Seite wollen sie den Stein wissen, was der wert ist. Das wird aber fallen gelassen im Hörspiel, ne? Also im Buch findet das.
Das macht der Erzähler.
Ja.
Der
ja.
sagt halt kurz, sie sind bei einem Juwelier, der stellt fest, es ist mehr als Kaufhauskitsch, aber jetzt.
Bleikristall.
Keine Kostbarkeit, ne? Und dann ziehen sie weiter. Das wird so on the road erledigt.
Ja, okay, ja. So, weil das hatte ich irgendwie nicht mehr so auf dem Schirm. Ja. Im Buch kriegt man das mit. Die Juwelier will ihnen den Stein noch abkaufen.
Ah, ja.
Für $100 oder so. Er sagt, so viel
wäre. Da hätten sie ja schon $200 machen können.
Ja.
So. weil er von der handwerklichen, also vom handwerklichen Geschick der Bearbeitung ist er sehr angetan.
Okay.
Ja, so tatsächlich. Aber das können nicht viele Leute, das so zu machen.
Aha.
Ja. Sagt er.
Gut, aber sie kommen an beim Notar.
Robinshaw.
Mr. Robinshaw. Robinshaw. Ja, wie Bob da rein.
Das erinnert mich so ein bisschen an Shining.
Ja. Ne? Auf jeden Fall voll im Lalaland irgendwie, das ist geil. Aber klar, die Tür ist nur angelehnt und genau da kommt diese Assoziation von irgendwas ist hier faul, sie schleichen sich da so rein und gucken.
Achtung, Vorsicht, hinter dir!
Ja, Jumpscare-Alarm, super geil.
Ja. Richtig gut, ja.
Genau, und wer ihn da auflaut, ist der Mr. Robinshaw mit einem Baseballschläger, ne, ja, bewaffnet, weil er zuvor überfallen wurde. Und nun glaubt der Einbrecher, kehre zurück, als er die drei gehört hat.
So. Das ist mal was anderes.
Ja.
Nicht der total Wehrlose.
Genau, hat auch schon die Polizei verständigt.
Ja.
Ja. Ja. Genau, wann? Ja, es war ja gerade eben irgendwie. Naja, egal.
Weiß ich nicht. Ja, das hätte auch vor 10 Minuten sein können oder vor 5 Minuten.
Ja.
Naja, er hat die Polizei schon.
Finde ich eigentlich eher mal wirklich schön und auch irgendwie realistisch. Und ich meine, so ein Anruf bei der Polizei, wenn man jetzt Glück hat, dauert das jetzt auch keine 10 Minuten, ne, bis die einen verstanden haben.
Ist auch vollkommen irrelevant.
Was ist bei Ihnen? Was?
Wo sind Sie? Wer?
Was? Wo ist
bleiben Sie mal kurz dran. Den Schlüssel, Mann! Also, gut, die sind auf jeden Fall schon unterwegs und sie schaffen es dann ja auch, ihn erstmal zu beruhigen und davon zu überzeugen, dass von ihnen jetzt erstmal keine Gefahr ausgeht.
Genau,
ja.
Dennoch will er nicht mit den Namen der anderen Erben rausrücken.
Nee, das ist ja auch vernünftig.
Ja, genau, er nimmt seinen Job ernst.
Genau, er macht seinen Job.
Ja.
Auch wenn ihm gerade alles Wichtige geklaut worden ist.
Ja, Justus ist ja schlau, der sagt, passen Sie auf, ich wette mit Ihnen, dass nur die Unterlagen von Billy Ford fehlen.
Ja.
So, und damit beeindruckt er ihn ja schon, als er feststellt, tatsächlich, das ist es. Ne? Die fehlen.
Ja,
so,
zu Recht, ne? Ja auch.
Na ja, naja, gut.
Dann kommt aber auch schon die Polizei.
Ja, und es ist natürlich
Inspector Carter.
Ich hätte jetzt Reynolds erwartet.
Nee, aber auch das finde ich dann schön, weil der letztlich natürlich auch den Notar dazu bringt, er würde kooperieren, er würde ihnen auch jetzt die Namen geben, wo er weiß, dass Inspektor Cotter dafür bürgt. Problem ist nur, er hat ja keine Ahnung, weil ohne seine Unterlagen, die halt weg sind, kann er auch nicht helfen.
Und er hat halt mit so vielen Namen zu tun, wie er auch sagt, ne? Ich habe mit so vielen Menschen zu tun. Er jammert schon fast ein bisschen, ne?
Ja. Ja. Das stimmt. Spannend ist, oder für mich überraschend war, wie großherzig Inspektor Cotter ist. Der ist ja sonst also später ist er ja eher so mufflig zugewandt. Ne? So,
bärbeißig.
Ja, bärbeißig. Genau, das ist das richtige Wort. So.
Und ja, das da ist er ja aus, so. Also wenn Sie, aus flammende Spur ist das, ne? Ist
wenn Sie da was haben, dann geben Sie das denen, weil die sind super. Ne? Also da ist man schon überrascht.
Ja, einen guten Tag erwischt, ne? Ja.
So. Ja. Ja. Aber wie gesagt, das ist eine Sackgasse. Weil
es ist auch sehr schön, wie Justus und er sich begrüßen. Er sagt, Justus, so ein Zufall. Und Justus sagt, ja, ich bin mir nicht so sicher, ob das ein Zufall ist.
Ja, genau. Ja, sie geben die Visitenkarte natürlich dem Notar an der Stelle, der sie brav vorliest. Und genau.
Extra nochmal für uns.
Natürlich.
Ja. Mist, war wohl nix. Da kommen sie nicht weiter.
Aber folgerichtig treffen in der Zentrale, man bespricht sich und man stellt wohl auch fest, dass das kein Zufall sein kann, weil im Haus von Billy Ford, ne, sagt der Zeitungsartikel, wurde eingebrochen.
Mhm.
Vermutung liegt halt nah, es wurde halt durchwühlt, vielleicht hat man was Bestimmtes gesucht.
Ja, jetzt kommt das mit dem Tennisball.
Beim Notar, genau.
Ja.
Ne, der wurde auch irgendwie überfallen, weil man was wollte. Und das kann ja wohl kein Zufall sein.
Das finde ich allerdings, diese Szene mit dem Tennisball, die ist ja so unwichtig wie mal was eigentlich.
Ja, Gott sei Dank
so,
nicht.
Sie wird halt schon so richtig schön so, also da merkt man, der wird ja nachher noch wichtig, dieser Tennisball. Also wichtig jetzt auch nicht wirklich, aber er kommt
auch
mal vor.
Er taucht wenigstens, ja, das hat mich sehr versöhnt.
Ja, ja.
Er kommt vor, aber er ist nicht wichtig. Sie hätten auch einfach den, hätten einfach lassen können.
Ja. Ist ja egal, aber aber trotzdem finde ich es halt also schon echt ziemlich geil konstruiert.
Ja. Naja, aber sie kommen dann auf die Idee, etwas zu reaktivieren, was sie schon lange nicht mehr gemacht haben.
Klassiker.
Ja, weil das hat in der ganzen Ära von Henkel Weithofer keine Rolle gespielt. Ja. Die Telefonlawine wurde abgeschafft.
Ja.
Und er führt sie wieder ein. Das ist ein ganz bedeutsamer Moment, den wir da erleben. Sie führen diese Telefonlawine ein. Und es ist so, dass zum Beispiel im Buch der Peter auch skeptisch ist. Er sagt, wenn es einer rauskriegt, dass wir da, wenn in der Schule sagt, spielt der Detektiv, und echt? So weiter. Der zieht sich da so ein bisschen, weil er sich da erstmal so zu alt fühlt für das.
Die haben sich schon 74 Folgen lang etabliert und erzählen jedem, ob er es will oder nicht, dass sie Detektive sind. Und jetzt zählt er sich.
Ja, komisch, ne? Vor allem.
Wir sind nämlich Detektive, das bin die doch jedem.
Doch, also sie sind da erstmal am Zaudern, ja. Machen es dann aber tatsächlich und verlassen dann und das muss ich jetzt dazu sagen, was echt spannend ist, im Buch schmeißt Justus dann die beiden raus, weil er nämlich noch ein Date mit Lys hat.
Was? Ach, die gibt's noch.
Jetzt pass auf. Ich möchte hier jetzt eine Sache vorlesen, ganz kurz. Das ist so das Ende. Da sagt nämlich dann Peter.
Das ist Bärbeißen.
Peter sagt zu Bob, als sie gehen, sagt er, seit Justus Lys kennt, ist er ganz schön von der Rolle. Findest du nicht auch? Fragte Peter, während sie die Straße entlang fuhren. Früher hätte er noch stundenlang über den Fall diskutieren wollen. Und jetzt wirft er uns einfach raus. Bob zuckte nur mit den Schultern. Das passt mir ganz gut. Ich bin nämlich auch noch mit Elizabeth verabredet. Und ich mit Kelly. Aber trotzdem, früher war es irgendwie anders. Besser? Fragte Bob. Keine Ahnung, eben anders. Die Mädchen haben uns ganz schön verändert. Besonders Just. Und das finde ich so eine spannende Stelle, dass er das thematisiert.
Ja, das stimmt.
Mhm. Weil die Freundin wurden ja auch bei Henkel Waldhofer eingeführt. Ja. So. Und er macht jetzt so diesen...
Er kann sie nicht wegmachen.
Nee, aber so dieses Regretting oder Back to the Roots oder so ein bisschen. Das fand ich total cool, als ich das gelesen habe, dass er so zurückfahren will, das Ganze.
Aber auch erstmal nicht so bewertend jetzt direkt besser oder schlechter, sondern es erstmal wertfrei anders nennen. Ne?
Ja, genau. Er sagt irgendwie, und das ist nochmal so ein Hinweis, dass er da wirklich gerade ganz fett an der Zeitmaschine am Drehen ist, der Marx, und es echt gut macht.
Also sagen
wirklich.
Die nicht sogar im Hörspiel, es ist jetzt Mittagsessenszeit, jetzt kann sich ja jeder nochmal Gedanken zu dem Fall machen und wir treffen uns nachher wieder?
Das kommt später, glaube ich.
Mit Mittagszeit, weiß ich nicht.
Doch, irgendwann.
Ja, irgendwo im Hörspiel ist eine Szene, wo der sagt, okay. Es ist jetzt Zeit fürs Mittagessen oder so. Wir können uns ja nachher nochmal in der Zentrale treffen und jeder macht sich zu Hause seine Gedanken.
Ja, schön. Ja. Aber die Mädels tauchen auch nicht weiter auf im Buch.
Nein,
so. Das heißt, das ist die Szene, wo sie erwähnt werden, weil man kann, ne, Max konnte sie jetzt nicht ganz ignorieren.
Ja. Ja, er hätte es jetzt nicht machen müssen, ne, so, weil Justus hätte ja auch nicht mit Lys ins Kino gehen müssen. Also er muss mit ihr ins Kino, also das ist so.
Muss.
Und ja, er macht es gern. Er ist wohl ihm geht es so ein bisschen nach, er ist sehr beeindruckt davon, wie gut sie Filme analysiert, sie ist ja Schauspielerin und so weiter. Ne? Ich glaube, sie sind nicht mehr zusammen, wenn ich es richtig weiß. Ich bin mir nicht sicher.
Es ist
in die Kommentare. Ja. In die Kommentare, wann die Schluss machen. Ich glaube, die machen am Schluss vom Computer wie ein Schluss. Ich weiß, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie aber noch Kontakt, so, und es spielt noch eine Rolle, ne? Also
okay.
Die kann man nicht einfach wegschreiben.
Ja.
Aber es ist genau, für mich ist einfach diese Szene so schön, weil eben die Telefonlawine kommt und auf der anderen Seite auch nochmal eine schöne Idee, die ja nachher aufgegriffen wird. Alternativ die Idee, wir gehen zu den Kollegen von Billy Ford an die Uni und erkundigen uns da. Das ist, glaube ich, die Idee von Peter, die Bob nachher nochmal aufgreift. Ne?
Ja, aber er ist viel später. Ne?
Mhm.
Ja,
und es geht halt da nochmal einen Satz auf zwei konkreter wieder um die Sonnenfinsternis. Da man jetzt nämlich wirklich sagt, okay, wir haben da ein Rätsel, aber bis Mittwoch bitte erledigt, weil die will ich in Ruhe gucken.
Ja.
Das ist auch ungewöhnlich, ne? Also,
ich meine, da kann man ja mal, wie lange dauert so eine Sonnenfinsternis? Halbe Stunde?
Ja.
Ja, kann ich ja mal eine halbe Stunde Pause machen,
nein,
oder?
Nein.
Ich weiß auch nicht, was die da für ein Event planen.
Ist ja auch.
Man macht ja auch Mittagspause, ne?
Genau, ja.
Aber man macht sich ja schon, ich weiß, 99, wir haben es schon aufgemacht, da hinten zum Klinikum raus, dass man eine gute Sicht hat, irgendwie so.
Da habe ich noch gar nicht in Aachen gewohnt.
Und dann das versucht, es ist dann eine Enttäuschung, weil das geht dann ein bisschen und dann hast du es war schwierig, diese Brillen zu kriegen, weil du darfst doch dann nicht reingucken, trotzdem.
Ja, hier, Ruß, geschwärzte Gläser.
Es war doch nochmal eine. Es war jetzt,
war aber keine totale.
Aber es war auch eine, ich weiß, dass da wieder so Brillenknappheit war, irgendwie ohne Ende. So, naja, egal, sie feiern das auf jeden Fall ab. haben währenddessen die Telefonlawine am Laufen und warten auf Ergebnisse. Und tatsächlich ist ein Anruf eingegangen.
Ja, so. Sehr schön. Ja, hallo, hier ist, ich habe den Namen vergessen, ich habe gehört, ich glaube, ihr sucht jemanden, der irgendwann schon mal irgendwas geerbt hat. Also meine Tante so hat ein paar alte Teppiche geerbt. Wenn ihr damit was anfangen könnt, könnt ihr ja mal zurückrufen. Ja, nee.
Was denkt sich dieser Mensch, was die Frage, also was die, wozu diese Frage stellt? Also wir suchen jemanden, der was geerbt hat, wenn wir den gerne berauben würden.
Ja. Ja, vielleicht möchte man grundsätzlich wissen, wie sowas dann abläuft. Wie sowas dann abläuft.
Das Bundesamt für Statistik fragt.
Genau. Haben die schon mal was
geerbt? Haben sie schon mal was geerbt?
Ja. Ja, viel schöner finde ich ja wirklich Peter, der dann einfach so das auch so schön sagt, dass ne, die Telefonlawine halt so ein bisschen wie stille Post sei. Ja. Ne? Man wisse halt nicht, was ankommt. Und das finde ich auch irgendwie
eine schöne Neuerung. So, ja. Das ist eine schöne Neuerung, weil früher haben ja immer alle die Fragestellung total vernünftig verstanden und so. Ja. Das ist ja relativ unrealistisch. Ja,
wobei, wenn Nummer am Ende 3-1, ne?
Aber die Frage war zumindest, es wird ein Auto gesucht und nicht irgendwer, keine Ahnung, braucht ein paar Schuhe.
Ja, das stimmt, aber schon, man fragt sich natürlich, das hätte schon früher passieren müssen, dass einer das vollkommen falsch versteht.
Ja. Ja. Ja, ist wahrscheinlich auch passiert, aber es wurde halt nicht im 3-Fragezeichen-Universum so explizit erwähnt. Und irgendwie ist es halt ein schöner Kniff da drin. Und gut, aber ich meine, Sie müssen jetzt auch nicht viel länger warten, weil der nächste Anruf ist dann Gott sei Dank doch ein Treffer.
Ja, und zwar ein Volltreffer. Ja. Es ruft nämlich eine Miterbin an.
Und fragt erstmal skeptisch nach, warum sie das überhaupt wissen wollen. Da könnte ja jeder kommen.
Ja, aber Justus erklärt ja ganz schnell, ne? Es ist ihr Onkel, der Kleine mit dem Schnurrbart.
Aus dem Tanz der Teufel.
Der kleine Mann mit dem Umhang. Schnurrbart. So ein kleiner Kerl mit einem Schnauzbart. Von der Tankstelle. Und dann ist sie aber auch direkt ziemlich kooperativ, ne? Also sie erklärt ja sofort, dass sie quasi was hatte sie geerbt? So eine lange Kiste mit.
Genau, sie beschreibt es dann halt, ne, irgendwie so ein. Sie hat einen ähnlichen Auftrag bekommen, nämlich auch einen Gegenstand weiterzureichen. Und das sei so ein meterlanger Stab gewesen, aus Glas oder so.
Ja. Ne? Ja, aber sie konnte mit Beanie was. Sie konnte mit Beanie was anfangen. Stimmt, wie eine übergroße Klinge.
Nee, auch nicht. Sie sollte es Whitehead geben. Ach, Benjamin Whitehead. Von Beanie war nicht die Rede. Sie wusste auch nicht, wer Beanie ist. Ja, und das ist ja das Witzige, weil der Justus geht dann zu Titus und sagt, hey, wir haben die gefragt, die muss es Whitehead geben. Mhm. Sagt dir das irgendwas? Und dann sagt Titus, stimmt, der heißt ja Beanie.
Ja, das heißt, das ist auch dann irgendwie schnell erledigt, ne? Ja. Irgendwie. Ja.
Aber gut. Erstmal eine.
Was bleibt, ist halt Gott sei Dank noch das Rätsel, muss man ja sagen.
Der heißt ja Benjamin Whitehead, ne? Also von daher ist das ja schon relativ naheliegend. Ja,
Beanie heißt Böhnchen oder was? Also, oder kann man das überhaupt übersetzen?
Ich weiß nicht. Vielleicht war der mal kleiner früher.
Ja. Aber es bleibt halt Gott sei Dank ja das Rätsel über, dass die 3 Fragezeichen jetzt schon angefixt bleiben auch, ne? Ich meine, wenn so ein Notar niedergeknüppelt wird so, da ist irgendwas mit diesen 3 Gegenständen. Ja. Da gibt's ein Rätsel, also bleiben die natürlich dran.
Ja, sie wollen ihm aber erstmal auch diesen Stein geben.
Ich glaube, es wird aber auch schon relativ schnell klar, dass dieser Benjamin Whitehead doch ein ziemlich reicher, viel arbeitender Mensch ist, ne? Ja. Mit seinem Anwesen und
Das sagt sie ja auch, also diese Frau, dass der irgendwie eine Textilfirma hat oder also irgendwie auf jeden Fall eine Firma.
Ja, der hat ja irgendwie, wo man sich auch denkt, warum ist das wichtig, ne, dass sie heute Abend nicht, sie können jetzt nicht sofort da vorbeifahren und den Stein abgeben, sondern sie müssen halt bis zum nächsten Tag warten, weil der Mr. Wichtig da irgendwie auf einen Empfang ist für reiche Leute oder was, ne, so sinngemäß. Ne?
Ja, die treffen sich immer mit ihren hier reichen
Gentleman's Club.
Genau, so ungefähr.
Sie wollen dann am nächsten Tag, glaube ich, zu ihm, aber stellen fest, die Zentrale ist eingebrochen worden.
Ja, wieder mal, oder? Aber wie oft wird in die Zentrale eingebrochen?
Moment, aber wie Kurt bei der letzten Besprechung sagte, so egal, Justus klingt bei der Koffer ist weg, so schlimm klingt er jetzt. Nein! Also du hörst ihn da tierisch rum.
Ich habe mir überlegt, der war ja nicht direkt in der Zentrale, weil diese Eingänge, die kennt ja keiner.
Nein, aber der hat gesehen, dass
in der Freiluftwerkstatt.
Ja, aber genau das ist so der Punkt, wo ich nämlich auch denke, weißt du, die Zentrale, super, eigentlich irgendwie versteckte Geheimgänge, super duper. so oft wie jetzt in den Fällen da irgendwelche Leute ungefragt da reinlatschen oder ein Schloss aufbrechen.
Oder eingeladen werden.
Auch, ja, ne? Also so ja. Geheim ist das Ganze offensichtlich nicht.
Nicht mehr, nur Titus checkt nix. So. Ja, ich finde auch, das leidet so ein bisschen.
Die bräuchten mal einen Wachhund.
So.
Ja, zum Beispiel.
Die bräuchten so einen Hofhund.
Ja.
Ja, das wäre es doch. Auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall, sie gehen
Scheiß Papagei.
Sie gehen dennoch zu Whitehead, ne? Und Whitehead heißt übersetzt auf Deutsch
Weißkopf.
Ja, oder Weißhaupt. Adam Weißhaupt, der Begründer der Illuminaten.
Ach Gott.
Oh, Stefan.
Ja. Also,
schön.
Also eine ganz klare Anspielung hier auf Verschwörungen und so weiter.
Das ist mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen.
Und doch, ja, fand schön. Ganz spannend. So mal die Illuminatenfieber gehabt, so eine Zeit lang. Die es natürlich nicht gibt, ne? Also an alle draußen, es gibt sie nicht.
Ja, schweißes Rauschen hinterher, fertig. So. Ja.
Wenn ihr das rückwärts abspielt, ne? Ey Leute, da kommt was bei raus. Egal.
Whitehead, genau. Sie fahren zu Whitehead.
Genau.
Sie werden empfangen von einem etwas komischen Butler.
Da fühle ich mich ja schon wieder ganz viel an Klassiker erinnert. Ne? Zum Beispiel auch wieder Tanzender Teufel.
Ja. Master James.
Der Butler, der mit was zu tun hat.
Genau. Jawohl, Sir. Jawohl. Ja.
Ja. Und der muss natürlich auch klingen wie ein Butler, ne?
Ja, sehr wohl.
Wobei ich das sehr schön fand in der Szene, dass sie sich da Zeit nehmen, diese Atmo zu entfalten. Ja. Und wie man so reingeht, auf die Terrasse nach draußen geht, sich hinsetzt, sich ein Getränk nimmt, Vögelgezwitscher und erstmal so hinsetzen und worum geht's denn? Da nimmt sich nicht jedes Hörspiel so viel Zeit, so diese Stimmung aufzubauen.
Die sagen sogar alle noch Prost mit ihrem Wasser.
Ja.
Das ist schön. Nur eine Kleinigkeit, aber ich fand's nett.
Ja, aber auch sehr höflich alles. Ja,
er lädt sie ja ein und sagt, was wollt ihr trinken? Und sind ja auch, glaube ich, ein bisschen überrascht und so, toll, wir kriegen hier zu trinken. Und er sagt ja, ich gehe hier immer hin, weil es hier immer von meinem stressigen Beruf, hier kann ich mich dann so entspannen und so weiter. Und sie sagen ihm ja schon am Anfang direkt, wir kommen wegen dieser Erbschaftsgeschichte. Ja. Und sie wollen, glaube ich, dann wissen, zunächst mal, bevor sie eben mit ihm darüber reden, was er denn von den anderen gekriegt hat, oder? Ich meine, das ist so, weil da lenkt er nämlich ab und so, da kommen ja die Getränke. Oder
ja, der Bob, finde ich, stellt auch erstmal noch die total naheliegende Frage, warum überhaupt so ein Versteckspiel? Ne? Also wenn dieser Gegenstand an sie gehen soll,
warum nicht direkt?
Und da ist Whitehead, Beanie war immer schon so ein Scherzkeks.
Das erinnert mich an gefährliche Erbschaft, ne? Da gab es ja auch so einen Scherzkeks.
Und Beanie ist auf der anderen Seite so ein Spitzname, der irgendwie total gut passt. So jemand, der so Schalk im Nacken und Quatsch macht. Ich weiß auch nicht, das ist so ein Name, wo ich denke, das könnte passend zu dem Zeitpunkt, könnte man es noch glauben.
Ja, und das Spannende ist, dass er weiter sagt, ich war selber erstaunt, dass da plötzlich so Leute kommen und mir Sachen von dem bringen. So. Wobei er sich etwas weiter später sofort verrät, dass er weiß, dass es ein Schwert ist.
Nee, und er verrät ja zuallererst mal, dass er weiß, dass es ein Stein ist, den er von ihnen bekommt, weil als Justus dann sagt, wir haben nichts mitgebracht gerade, weil es ist eingebrochen worden und das, was wir ihnen mitbringen sollten, ist gestohlen worden. Da sagt er, was, der Stein ist gestohlen, also verschluckt sich so. Und das ist
ein ganz harmloser, wertloser Stein.
Ja, genau. Also der ist also gefährlich und wertvoll.
Ding, ding.
Ja.
Aber ja, also es ist so, dass er ja tatsächlich, nämlich am Anfang will er ihnen das ja wirklich echt nicht erzählen. Er sagt, alles harmloser Kitsch und so. Hier sollen die Getränke, schnell sauft mal und so. Ne? Gib mir den Stein. Also gib mir das Ding, meine ich. Also hast du mir sehr angegeben, von dem ich nicht weiß, was es ist. Aber,
also doch, ich weiß es. Ja, natürlich weiß ich das. Ich weiß,
es ist ein Stein.
Ich wollte ihm das damals abkaufen, aber er wollte mir halt nicht verkaufen, weil ich meine, es hatte irgendwie keinen Wert. Für mich nur ein Ideell. Das hat aber alles
gedacht. Ich wollte es unbedingt haben, aber es hatte keinen Wert.
Ja, ist nur für mich total ideal.
Obwohl ich es nicht kannte vorher.
Bla, bla, bla. Ja, also, das fällt den drei Fragezeichen ja auch sehr schnell auf.
Gott sei Dank,
genau. Heißt ja sogar das Kapitel.
Heißt es so?
Der bla, undurchsichtige
bla, bla. Also, Mr. White. Ich dachte, bla, bla, bla heißt das. Aber das fällt den drei Fragezeichen schnell auf.
Also ja, da gibt es keine Geheimnisse. Das soll man als Leser direkt auch und als Hörer auch direkt merken.
Und direkt ist es auch so, dass ihn der Butler auch komisch vorkommt. Weil da sagen, der war auch irgendwie undurchsichtig und der schlich da rum. Und ich meine, Peter ist in der Folge wieder on fire. Der ist, glaube ich, derjenige, der das beobachtet. Mhm. Und insofern gehen sie dann auch erstmal wieder Gedanken sammeln nach Hause. Ne?
Bevor sie ihm noch die Karte geben. Ne? Also das
natürlich.
In dieser Folge. Sie geben ihm seine Karte. Und sie sind sich aber dennoch sicher, dass was faul ist.
Ja.
Im Staate der Dänemark und
was Magnuswerke?
Auch der Butler. Ne? auch der Butler. Habt ihr das gesehen? Diese Richterin am obersten Gerichtshof
mit dieser silbernen Spinne.
Als Brosche. Ja. Ich bin ist gar nicht aufgefallen. Er ist und einer sagt, was ist das für ein Scheiß? Eine Spinne als Brosche? Okay. Die Engländer
halt, eine große silberne Spinne als Brosche. Und irgendwer hat auch in der Drei-Fragezeichen-Gruppe bei Facebook darunter geschrieben, irgendwie die Magnuswerke lassen grüßen.
Ach so, egal. Aber sie gehen raus und sie haben nicht nur Whitehead, ist ihnen suspekt, sondern auch der Butler. Ich glaube, Bob sagt ja, der hat uns belauscht. Aber sie treffen sich in der Zentrale und ich glaube, da ist es so, dass sie sich erstmal sagen, jetzt geht ja erstmal jeder essen, ist ja Mittagessenzeit. Ne? Und nachmittags treffen sich in der Zentrale und beraten, ob sie neue Ideen gesammelt haben. Und Peter hat die Idee, jetzt den Herrn Marx, den anderen Erben,
den André Marx, genau.
Der heißt ja tatsächlich Marx.
Der heißt Marx.
Ja, der heißt Marx.
Hat er sich schön sei ihm gegönnt.
Mensch, das ist ja ein Zufall.
Und Bob sagt, ich gehe in die Bibliothek und guck da und recherchiere da. So, ne? Und im Buch sagt Justus zumindest, ja, dann habt ihr ja. Habe ich auch keine andere Idee. Das waren genau meine zwei Ideen, die ich hatte.
Ja. Ja, Bob greift ja dann Peters Ideen nochmal auf von vorher, nämlich an die Uni zu gehen.
Mhm. Ja.
Und da halt mit dem Kollegen von Billy Ford zu sprechen.
Ja,
stimmt, das ist ja auch noch. Aber daraus wird dann nichts, oder wie?
Nee, dann kommt ja der ominöse Anruf, relativ schnell und mysteriös eine neue Fährte aufmacht. Ja. Nämlich ein Anruf, anonym. Newton Street 16, dort findet ihr den Stein.
Ja.
Den Stein.
Ja, und genauso. Ganz ehrlich, also da habe ich mich schon gefragt, dieser Anruf, dort findet ihr den Stein. Heißt das so viel wie, der ist auf jeden Fall da und wir können uns so viel Zeit lassen? Oder würde das nicht sofort heißen, wir
müssen jetzt
gehen dahin? Weil die Idee ist sofort, lass mal bis heute Nacht warten.
Ja, Justus sagt das, ne?
Ja,
Peter sagt wie sollen wir da jetzt hin oder was? Justus sagt, nein, wir warten bis heute Abend. Und Peter
Warum?
Sagt, das gefällt mir gar nicht. Ja, weil es dunkel ist dann?
Ja, denke ich auch. Also das ist, weil er halt eher so die Einbrecher-Natur ist, der Justus. Aber ich viel spannender,
aber man weiß ja gar nicht,
dass sie nicht Rückschlüsse ziehen. Sie sagen ja schon, eigentlich weiß ja nur Whitehead.
Stimmt,
davon. Ja. Und dann, hallo, also Whitehead und der Butler.
Der Butler hat uns belauscht. Ich meine, ne, das ist denen doch auch irgendwie aufgefallen.
So, ne? Und dann, wieso kommen sie drauf, dass es eine Falle sein könnte? Also klar, es kann eine Falle sein, aber irgendwie wird es irgendwie nicht so deutlich.
Ja gut, der Anrufer hört sich jetzt ja nicht unbedingt so sympathisch an.
Wegbleiben!
Genau. Also,
wegbleiben!
Ja, da ist es doch logisch. Da ist es ja logisch, dass jemand nicht will, dass sie hingehen.
Ja, ja.
Aber das ist ja genau, dass jemand möchte, dass sie hingehen oder nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Justus sagt ja dann so einen ganz unsinnigen Satz, wenn uns jemand anruft und sagt, da ist der Stein, dann müsst ihr davon ausgehen, dass es richtig ist. Das ist ungefähr so, wenn in der Sesamstraße einer sagt, wenn uns jemand ein unsichtbares Eis anbietet, dann müssen wir davon ausgehen, dass das auch stimmt. Ja, so, nein,
ja,
müssen
gut. Wir nicht. Ich dachte eher so im Zweifel für den Angeklagten, so, dass man ihm jetzt erstmal keine bösen Absichten unterstellen muss.
Naja, ich meine,
sorry,
aber jetzt mal ganz ehrlich. Du kriegst einen Anruf und da sagt dir jemand Newton Street, 116. Ja, ja, wie willst du es denn auch sonst rausfinden, ob es stimmt oder nicht? Du musst dahin.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Also irgendwie musst du da hin.
Wenn du Detektiv bist, ja, musst du hin.
Richtig.
Ja, so, ja, tut schon, klar.
Also,
ja.
Und ich meine, auf der einen Seite ist natürlich irgendwie süß, dass sie sagen, wir gehen jetzt mal davon aus, alles wird gut. Und ansonsten müssen wir halt vorbereitet sein. Das ist natürlich so der Charakter von so Fallen, dass man da in der Regel nicht so gut drauf vorbereitet sein kann.
Aber es muss doch klar sein, jemand will, dass sie hingehen und der führt ja irgendwas im Schilde und der muss ja nicht zwangsläufig im Schilde führen, oh, ich würde gerne, dass sie den Stein finden. Juhu.
Ne? Aber vielleicht ja doch.
Ja, der Stein ist geklaut worden, das nehme ich mal an, von jemand böse. Naja, ich weiß.
Ja, ja, klar.
Aber egal, es ist ja okay.
Sie müssen hin, ne?
Ja, sie müssen hin so, und man denkt, na, wie heißt der, King Street,
Newton Street 16.
King Street 311. Das Haus gibt's nicht mehr.
Ja.
Ja, das sehe ich.
Es wird Nacht und die Handlung verdichtet sich. Es kommt leider jetzt auch so die Szene, die wirklich ganz, ganz, also für mich auch schwer zu ertragen war im Hörspiel.
Schwer zu ertragen?
Ja.
Okay.
Okay, ja, dann gehen wir mal durch. Sie warten da nachts vor diesem Haus, kommt ein Auto, die müssen sich ganz schnell verstecken. Wow, wow, wow.
Ja,
ja, also auch schon wieder sehr viel Action. Finde ich im Übrigen auch nicht schlecht.
Finde ich jetzt auch
nicht. Zwei Leute sitzen in dem Auto drin, eine Person steigt aus und geht schon mal rein und
eine Frau wird
begrüßt irgendwie und wird reingebeten und der Typ, der sie reinbittet, sagt, ja, hier soll nachkommen, lass die Tür mal offen.
Genau.
Und Justus sagt, wow, das ist unsere Chance, wir müssen jetzt hier rein. Und die machen da einen riesen Radau, während sie, also ich sehe so vor mir, wie die so widerstreitend miteinander auf dem Weg total auffällig durch diese Haustür flutschen.
Das ist sowieso geil, wie laut und auffällig die sich darüber immer unterhalten, dass sie leise sein müssen.
Und dann auch so in diese, wo sollen wir denn jetzt hin? In diese Nische hier, das passe ich doch gar nicht rein. Ja, doch.
Da passt du doch gar nicht rein.
Ja, also, ja, leise. Aber ganz ehrlich, wie diese Leute da wirken. Hallo Mary. Die wirken doch total bescheuert. Die wirken doch null bedrohlich. Also, ich meine, dass der eine einfach auf die Mary steht, ist ja wohl mehr als offensichtlich.
Ja, und es ist ja auch noch total wichtig festzustellen, dass die Alkohol trinken. Ja, weil die sind böse. Die müssen Alkohol trinken.
Die sind einfach wahnsinnig bescheuert in dieser Szene gezeichnet als Charaktere.
Bist du auch böse?
Ich hätte gerne Whisky, Alter. Was trinken sie denn?
Scotch.
Scotch.
Ja,
Scotch. Naja, auf jeden Fall. Ja, die sind böse und ein bisschen unbeholfen böse.
Ja, Erwachsene, die da rumkaspern und sie, naja, gut. Also.
Ja, man denkt halt, vielleicht fehlt, ist es das, was dich daran stört, Sebastian, ist es, wäre das jetzt so ein geheimnisvoller alter Bunker oder ein Friedhof gewesen, dann hätte man vermutlich den Charakteren, die auf diesem Friedhof rumhängen, eher sowas zugetraut.
Aber nee, die reden überhaupt nicht der Szene angemessen.
Ach so.
Also, dass das ein Haus ist und die da in den Keller gehen und so, von mir aus. Aber
Biff, George, schnappt sie euch!
Wir mussten so ein Geheimtreffen, also das ist so, ne, wir mussten jetzt ein Geheimtreffen vereinbaren. Ja, Mary, für dich tue ich doch alles. Und dann ziehen wir uns die Kutten an und stolpern die Treppe runter, ladidadi, und dann beten wir da so einen Stein an. Also das ist doch null bedrohlich, das ist total bescheuert.
Ja, die Frage ist schon auch die, warum lagert er ihn im Rattenkeller? Das ist jetzt auch kein würdiger Ort für diesen Stein irgendwie.
Nee, und die wirken halt einfach so, weiß ich alles.
Ja, der sagt doch, hier laufen dauernd Ratten rum.
Ja, ach, aber du weißt doch, warum der das sagt. Das kommt doch nachher raus.
Weil sie,
das ist doch alles nur getürkt.
Das ist ja so sogar noch clever, dass er das sagt.
Nee, das ist ein Zeremonienkeller. Das ist, da steht Schrein, Alter. Das ist der Schrein der Bekloppten.
Ja, und ein so ein Teil von diesem Schwert, also nur dieser Ball von dem Schwert ist da.
Der Tennisball.
Und das reicht schon, um den anzubeten. So. Also da gebe ich dir recht, das ist ein bisschen.
Aber von mir aus, also, wenn die den anbeten,
ja,
gerne,
komm,
aber dann müssen
die Jehovas unterhalten, ich meine.
Dann müssten die halt ernsthaft ergriffen sein. Und stattdessen sind die halt irgendwie da schnöselig mit ihrem Getränk zugange,
ja,
flirten miteinander rum.
Ne? Ja.
Der eine ist dann noch so ein Klugscheißer, ob sie jetzt 3 oder 4 Tage Zeit haben, weil es ist ja nach Mitternacht.
Das ist geil.
Also, das ist halt nicht.
Wir haben nur 4 Tage Zeit.
Nein.
Es ist schon nach Mitternacht. Also, verdammt.
So ein bisschen, einmal mit Profis arbeiten. Ich würde gerne, wenn auch in der Sekte, mit Leuten, die da auch
Ja, das ernst nehmen. Gut, ich glaube, dieser eine ist der Stan. Und wenn ich das richtig, also das ist im...
Volksfront von Judea, Stan.
Also der eine ist der Stan, der Mary, glaube ich, einen Drink anbietet und für sie. Ja. Und der möchte ja Anführer werden. Das ist ja auch der nachher, der dem Whitehead nicht glaubt, ne, später.
Ja.
Aber ja, gut, da ist er vielleicht einfach schon
die seine Connections halt noch, am Testen. Die wirken auf jeden Fall noch nicht so gefährlich, wie sie werden.
Das stimmt schon, das ist mir auch aufgefallen. Ich hätte jetzt nicht wirklich Angst gehabt vor denen. So.
Aber
apropos, habt ihr den neuen Tarantino gesehen? Once Upon a Time in Hollywood?
Nein.
Ja, da ist auch eine schöne Szene drin, die mich da gerade sehr dran erinnert. Okay. Oh, großartig.
Ja, also genau, während sie da jetzt so rumkaspern, sie tauschen sich schon halt darüber aus, dass eben dieser Stein aufgetaucht sei und dass der Zeitpunkt naht, wo sich Tag und Nacht vereinigen, und das sei eben ein ganz besonderer Zeitpunkt. Und ja, gehen halt da die Treppe runter, die drei Fragezeichen.
Verstecken sich da drunter unter der Treppe.
Verstecken sich.
Ja, genau, merken, dass sie da nicht in einer Nische stehen, sondern im Kellereingang quasi und müssen dann schnell in den Keller auswitschen, in eine noch größere Nische, nehme ich mal an.
Ja, unter die Treppe, glaube ich.
Ja, sowas.
Hocken die sich, ne?
Und genau, das ist halt Halbzeit im Hörspiel, ne? Auftritt der Sekte. Da kommt halt jetzt nochmal so dieser Stimmungswechsel da rein. Und sie sagen, glaube ich, auch, dass es darum geht, dieses Schwert zu haben und dass das auch dann eine sehr wertvolle oder mächtige Waffe sei. Ne? Ja. Und dass dieses Schwert eben in Flammen aufgeht, wenn Tag und Nacht sich vereinigen. Kann man jetzt erstmal so stehen lassen. Ne?
Ich meine, an was so Menschen halt glauben.
Ne? Ja, die wollen eigentlich dem Rest des Bundes, wir sind ja nur drei, ne? Und man soll ja schon denken, dass das echt eine mächtige Verschwörung ist, dem Rest des Bundes, den anderen fünf, ja.
In der Wüste hängt schon eine Menge rum.
Was ist eigentlich aus der populären Front geworden?
Den wollen sie erst Bescheid geben, wenn das Schwert vollständig ist. Was jetzt natürlich nachher in der Wüste ein bisschen wenig Zeit wäre, um allen Bescheid zu sagen noch.
Ja,
so,
also, ja, das stimmt. Gut, aber es wird zumindest klar, dass die drei Fragezeichen schon in Gefahr sind, weil die Sektmitglieder sich schon halt darüber austauschen, dass sie halt, ne, an dem Dicken und seinen Freunden irgendwie dranbleiben müssen, dass sie die beschatten.
Ja. Ja, und das hast du ja angedeutet, Hanno. Später sagen die ja, dass wir wussten, dass ihr da seid.
Ja.
Dann ist es Quatsch, denen zu sagen, dass sie beobachten, ne? Finde ich. Das ist erstmal Quatsch.
Nee, das kommt ja schon. Also das sagen sie, und jetzt kommt dieses Klirren, mit dem sich verraten. Es könnte ja sein, dass sie in dem Moment, wo sie dieses Klirren hören, merken, checken, wir sind nicht alleine, und ab dem Moment halt super gekonnt sich umgucken, mitspielen, switchen. Also das könnte...
Zum einen passt es nicht zu dem, wie sie bisher waren.
Nee, das stimmt.
Aber
zum anderen
die waren bisher ja auch plump. Ne?
Ja, die Frage, okay, sie hören ein Klirren, aber sie wissen ja nicht, wer da ist.
Nee,
also es scheint aber schon so, als würden sie schon, hätten sie schon draußen gesehen, als sind die drei.
Ja, beim lauten Reinrennen haben die das wahrscheinlich irgendwie festgestellt, wie die sich da über ihre Füße stolpern und sich wieder rausziehend und reindrückend.
Also sie wussten ja aber auch nicht, dass sie bei Whitehead sind, als sie überfallen, als sie den Whitehead überfallen. Also da haben sie deren Spur ja schon mal wieder verloren.
Ja,
also
das stimmt.
Es ist irgendwie
ja, vielleicht labern
nicht ganz
die auch
sauber.
Nur, ne?
Ja.
Also irgendwie scheinen die viel zu labern.
Ja, das stimmt schon. Also es ist so, sie kommen nicht wirklich bedrohlich rüber. Das stimmt, das muss man wirklich sagen. Aber dennoch ist es gut, weil die Handlung vorangeht. Ne? Jetzt kommt so eine Sekte und so.
Was ich aber besonders schade finde vor dem Hintergrund, also wenn das irgendwie, wenn wir gerade die Parallele zu Fluch des Rubins ziehen, der Mr. Randua ist ein ganz anderes Kaliber. Ja, also Mr. Randua mit seinem da liegt ja ein Papierchen herum. Mhm. Ja, so Unfälle passieren. Das ist eine ganz andere Nummer als dieses.
Ich mag sauber.
Ich hätte gern einen Scotch. Das ist aber schon nach 12 Uhr. Ja. Also, ne, das ist eine ganz andere Nummer.
Wobei diese Bedrohungsatmosphäre sich in der Folge für mich hier wirklich eher auf dieser globalen Ebene abspielt, wirklich. Also, dass da wirklich so der heilige Scheiß abgeht, wenn diese Sekte an die Macht kommt und sowas. Und was dann während dieser Sonnenfinsternis da passiert und so. Also, die Bedrohung ist, finde ich, in der Folge gar nicht dann so.
Nee.
Also, weiß ich nicht. Gut.
Auch später in der Wüste.
Nee, der kommt aus.
Dann denkst du wirklich, das ist die Volksfront von Judäa. Also das ist schon, ja, also da wird was aufgebaut und letztendlich, weiß ich, hat man gedacht, okay, Kinderserie, wir können jetzt nicht zu dick gehen, irgendwie so mit, ich schlitz alle auf da.
Ja, aber ich meine, die machen schon halt große Themen auf nachher, aber bleiben wir erst noch mal im Keller irgendwie. Da ist es nämlich Justus, der vorher noch den Peter angemault hat, irgendwie leise zu sein oder aufzupassen. Ist es dann Justus, der letztlich selber aus Versehen irgendwie gegen Flaschen klimpert im Keller und dadurch sie verrät. Sie schaffen es aber, unentdeckt zu bleiben und nutzen die Gelegenheit. Gott sei Dank hat Peter den Tennisball.
Ja. Zum Glück zum dabei. Glück.
Sonst wäre das Ganze, das hätte ja, Justus hätte einpacken geklappt. Können. Er hätte nicht den Stein nehmen können und nichts unter dieses Tuch legen können.
Nein. Das läuft wie bei Indiana Jones. Man kann nur hoffen, dass der Tennisball das gleiche wiegt. Ja,
ja. Genau. Das ist
ansonsten bricht der ganze Keller zusammen.
Ich meine, Justus hat sich damit wahrscheinlich wichtige 30 Sekunden erkauft oder so, bis sie entdeckt haben. Das, also es ist Quatsch. Aber der Tennisball taucht wenigstens nochmal auf, als wahrscheinlich wirklich so eine kleine Indiana Jones Reminiszenz, keine Ahnung.
Also ich weiß auch nicht, wozu er notwendig ist. Im Buch ist so, da geht nur Peter ins Haus rein. Nur er schafft es, da reinzukommen. Mhm. Und er belauscht das alles. Und er hat zufällig einen Tennisball dabei und tauscht das auch aus. Aber es ist genauso sinnlos.
Ja, warum? Ja. Kann er einfach nehmen.
Genau.
Weil ich meine, die haben den ja nur auch gestohlen, ne?
Ja,
vor allem. Die haben ja auch keinen Tennisball da hingelegt.
Wenn die jetzt rausgehen, in der Zeit kommen die ja nicht auf eine andere Treppe runter und gucken nach, ob der Stein noch da ist. So. Ist halt lustig, ja, wenn die so, oh, holla mal los, da ist der Stein, komm, beten wir den Stein an. Und dann ist ein Tennisball. Ja. Hier bist du dann diskreditiert so als Sektenmitglied. Das ist ganz uns. Du
bist vom Blitz getroffen. Weil du
weißt nicht warum.
Ja, andere Götter neben mir, der Tennisball, bist raus.
Ja, genau, das ist so. Ja, voll toll. Genial, ne? So rottet man die Sekte auf.
Na gut, ich meine, weniger genial ist wahrscheinlich einfach sehr, sehr gutgläubig am nächsten Tag direkt wieder zu Mr. Whitehead zu gehen.
Genau, er will von Whitehead wissen, was es jetzt damit auf sich hat. Ja, da stimmt
Butter irgendwas bei nicht. Die Fische.
Ne, so, jetzt haben sie ja den Stein und sie können ihm auch geben, aber sie geben ihm nur, wenn er auch jetzt endlich mal rausrückt mit der Wahrheit.
Ja, ja, und sie, ne, ich glaube, das haben wir so deutlich auch noch gar nicht erwähnt. Sie wissen natürlich eben auch, dass diese drei Teile zusammengesetzt eben auch ein Schwert ergeben, dass dieser Stein das Verbindungsstück ist. Das wusste
aber der Whitehead ja auch schon.
Genau, das haben wir halt gar nicht irgendwie so gesagt, aber da sie nageln ihn halt jetzt einfach nochmal drauf fest, mit der ganzen Wahrheit rauszurücken. Und er gibt halt jetzt auch zu, dass er von diesem Bund des Schwertes aus Afrika wusste.
Ja. Dass Billy ihm davon erzählt habe. Mhm. Ne, so. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, Bund des Schwertes. Es gibt eine Bruderschaft des Schwertes im Computerspiel Tales of Tamar. Ja.
So. Gab es das 97 schon?
Weiß ich gar nicht. Sieht älter aus. Auf jeden Fall. Aber sonst habe ich davon nichts gefunden. Ich hatte ja gehofft, es gäbe eine Anlehnung irgendwie.
Er ist doch Geheimbund. Ja. Kannst du nicht einfach googeln? Ja.
Und es ist
also wie Bielefeld. Ja, kannst du nicht einfach.
Die haben ja jetzt einen Wettbewerb gemacht in Bielefeld, dass man ihn beweisen soll. Es ist auch zu Ende gegangen.
Es gibt auch eine Statue jetzt in Bielefeld, die quasi das Ende der Bielefeld-Verschwörung jetzt darstellt irgendwie.
Die sollen doch froh sein, das würde doch niemand über Bielefeld reden, wenn nicht alle denken würden, das gibt's nicht. Naja, egal.
Bielefeld soll sehr schön sein, liebe Grüße.
Ja, ich wollte jetzt noch nicht mal reinfahren.
Ich war noch nie da.
Damit ich Teil der Verschwörung sein kann. Gefunden. Ich bin vorbeigefahren und dachte, fährst du rein, damit du Teil der... Ich will auch mal Teil einer Verschwörung sein.
Ja. Cool, aber... Genau, den Schlenker zum Billy Ford zurück. Ich habe mich gefragt, der war als Entwicklungshelfer in Afrika.
Ist das verbürgt?
Das sagt Whitehead.
Das Entwicklungshelfer?
Ja. Echt? Und warum schleichst du nicht dann in den Geheimbund ein? Also das ist nicht so die Schlüsselqualifikation als Entwicklungshelfer.
Es gibt auch Scheißentwicklungshelfer.
Ja, das ist so ein Club der weißen alten Männer gewesen, ja, also, wo die halt Zigarre geraucht haben, so ein Country Club.
Also im Prinzip war er eigentlich ein Kolonialist. Um es mal festzuhalten.
Ja, ich glaube schon, dass die da unten auch miteinander rumhängen, ehrlich gesagt.
Ja, klar.
Aber klar, echt Entwicklungshelfer.
Ja, das wurde gesagt, weil da denke ich, das passt nicht so wirklich. Aber gut, entsprechend ist er ja dann, sagt Whitehead, auch irgendwie aufgeflogen und verfolgt worden, ne, weil er den Stein eben entwendet hat. Und dieses ganze Versteckspiel, auf das Bob ihn ja auch schon mal angesprochen hätte, hätte halt irgendwie dazu gedient, die Spuren zu verwischen.
Ja.
So, und das erzählt Whitehead in dem Moment so glaubhaft, dass die drei Fragezeichen ihm das auch abkaufen.
Genau.
Und ihm den Stein auch
geben.
Da lassen.
Ne? Ja, ja, genau. So. Und warum hat dann nochmal Billy ihm das Schwert vermacht im Hörspiel? Weil er geglaubt hat, dass er quasi, ja, also im Buch ist es so, dass der Whitehead erzählt, er sagt, ja, der Billy, der wollte das zerstören. Aber man darf das nur zerstören an einer Sonnenfinsternis, weil sonst kommt man so ein Fluch auf einen. Ne?
Okay. Ah, da sind wir ja doch wieder.
Also wir sind halt nachher bei der, natürlich jetzt der Auflösung vorgreifen, ist es halt schon so, dass Billy Ford sich ja in Whitehead getäuscht hat und dachte, Whitehead ist genauso wie er, ein Gegner der Sekte,
ja,
weiß aber auch so gut Bescheid, um eben nach seinem Ableben das Richtige zu tun, sprich das Schwert zu zerstören.
Ja, und das ist ja...
Deswegen soll er es bekommen.
Ja, genau, das ist in dem Moment noch nicht so vollkommen klar, das ist erst später klar, aber dennoch ist es ja auch da schon, gleichzeitig ist so, er hat ihm nicht wirklich getraut. Sonst hätte er es ihm ja schon vorher gegeben oder hätte mit ihm vorher irgendwas ausgemacht. Es macht nur Sinn auf diesen Zusammenhang hin, dass ja dieser Billy Ford gedacht hat, er erwischt noch die nächste Sonnenfinsternis und kann das Schwert selber zerstören. Hat gemerkt, das wird knapp, ich bin schon ziemlich am Abnippeln. Ja, so, ich vererb das dem Beanie.
Ja, vorher gab es ja keinen Grund. Also ich meine, wenn er selber noch gut zu Fuß ist und selber auf das Ding aufpasst, gut.
Aber er ist ja alles nur im Fall
seines Todes.
Das, im Buch geht es darum, dass er es zerstören wollte.
Und dann geht es natürlich auch noch, warum involviert man dann so viele Menschen?
Ne?
Also warum involviert man einen Titus Jonas?
Ja, macht gar keinen Sinn.
Macht keinen Sinn. Aber damit die drei Fragezeichen rankommen. Gut,
du hast schon recht, Stefan. Genau, das erklärt zumindest die Frage, warum er nicht einfach einen Hammer genommen hat, das Ding zertrümmert hat und aus die Maus, sondern er sagt, ich muss warten auf die nächste Sonnenfinsternis und wenn ich die nicht selber erlebe, wie auch immer, Erbschaft, dann muss es halt Whitehead machen, dem ich vertraue.
Genau. Und der sagt jetzt, danke für das Schwert und ich warte mal auf die nächste Sonnenfinsternis.
Genau. Und nächster Tag, Bob, Recherchen und Archiv, hat was zu Dr. Wright gefunden, der nämlich ein Buch geschrieben hat.
Über den Sekten. Bund des Schwertes. Ja, und er geht auch direkt zu ihm an die Uni und stellt fest, dass ihm das Gesicht total bekannt vorkommt. Ich meine, er kriegt auch direkt einen Termin in der Sprechstunde und so, ne?
Ja.
Scheint recht viel Zeit zu haben, der Mann. Achso, ich glaube, ich werde auch Professor, ne?
Bevor muss man vielleicht noch eins erwähnen, weil es nämlich vielleicht wichtig ist, ist ja, dass Whitehead ein bisschen besorgt ist darüber, dass sie zu ihm gekommen sind, weil er ja von Justus hört, dass die beschatten wollen und Und jetzt habt ihr die quasi zu mir gebracht.
Ja, und die Schleifspur führt genau bis vor meine Zapfsäulen.
Wenn ihr wisst, welche Reminiszenz das von Hamburg war, dann schreibt es in die Kommentare. Da gibt es einen extra Kussi.
Boah, super.
Aber tatsächlich, also, und er hat ja nicht Unrecht. Das ist voll bescheuert einfach so, dass sie dann da einfach zu ihm kommen. Aber sie sind sich sicher, dass sie nicht verfolgt wurden. Aber dann geht, wie gesagt, am nächsten Tag recherchiert Bob weiter und geht zumindest, er findet ein Buch und beschließt aber, dass er den Autor aufsucht, weil der direkt an der Uni ist.
Ne? Ja, genau. Und da ist dann das erste Mal der Erklärbär irgendwie in der Folge aktiv mit einem relativ langen
Dialog.
Ja. Ja. Aber Bob fällt auch direkt auf, dass ihm das Gesicht total bekannt vorkommt. Er sagt, ah, ja, über mich wird ja ständig berichtet. Ja.
Ja. Wäre es ihm mal in der Bücherei aufgefallen, damals bei Phantomsee. Ne? Da ist sie nicht aufgefallen.
Ja, ne? Das stimmt. Ja, ja, die Professoren. Ja, was kommt raus dabei?
Dr. Wright, genau, er hält halt schon wirklich einen relativ langen Monolog über diese Sekte und zwar letztlich von den mythologischen Anfängen des Götterglaubens, dass es einen Gott des Tages und einen Gott der Nacht gab.
Ja, und die sind halt auch sterblich und irgendwann... Wir müssen die halt auch abtreten und ja, ich meine,
Long Story Short ist es halt so, dass dieser Glaube nachher in den USA halt politisch, rassistisch instrumentalisiert, missbraucht, aufgeladen wurde.
Noch eine Portion Xenophobie
sich
dabei.
Sich da halt so Rassenkampf draus entwickelt
hat. Nach der Unabhängigkeit dieses Staates in Dalu.
Von Dalu, genau.
Das waren ja erst diese Herren da, die dann gesagt haben, wie cool, exotisch. Ja, voll hier so afrikanische Magie, voll Leisure, können wir cool beim Golf drüber reden. Und später, als sie dann enteignet wurden, gesagt haben, wenn wir das Schwert zum Brennen bringen, dann gibt es aber Haue.
Ne? Ja, so. Weißen wollen ihre Vorherrschaft zurück.
Genau. Ja.
Ja, und da,
klassisches Motiv.
Das hat er als Entwicklungshelfer
auch
mitgekriegt und also soweit die Sage und ist da quasi abgehauen sozusagen. Das ist ja noch die Geschichte von Whitehead, nur damit wir das einordnen können. So. Nee. Aber es ist ja der
Billy
der,
Ford.
Von Billy Ford,
ja,
genau.
Ja.
Und aber Wright erzählt ja dann weiter, weil der Bob macht sich, glaube ich, Sorgen darüber, weil er sagt, ja, aber ist die denn noch so mächtig? Irgendwie diese Sekte.
Ja, vor allem, weil eben die Sekte, deswegen hatte ich mich da auch gerade versprochen, eben den Sprung schon von Afrika in die USA geschafft hat, weil da eben wohl ein fanatischer Anführer einen kleinen Kern um sich geschart hatte und irgendwie, warum auch immer, aus Afrika in die USA natürlich nach Kalifornien irgendwie gegangen ist.
Dann als erstes vom Auto gefahren wurde.
Ja, und dann, ja, ich meine, da ist das Wetter ähnlich schön.
Ja gut, ne? Genau, und dann wurde er tragischerweise vom Auto überfahren.
Ich stelle mir das so vor, der so, jetzt sind wir in den USA. Mir nach, auf der Suche. Weil das halt in Los Angeles ein bisschen komplizierter mit dem Verkehr ist als in Dalu. Ne? So.
Genau. Das ist aber jetzt ein Vorurteil.
Und Dr. Wright erklärt halt dann auch nochmal, warum es halt seitdem auch keinen Anführer mehr gegeben hat, weil natürlich die Sekte ist seitdem in der Öffentlichkeit nicht mehr so in Aktion und es gab halt interne Rivalitäten und Versuche, neue Machtstrukturen zu schaffen, aber das Problem ist, anerkannt ist nur, wer rechtmäßig Anführer sein darf, weil er bestimmte Unterlagen besitzt
haben.
Und eben auch dieses Schwert besitzen muss.
Ja. Wo ich mich frage, der Anführer davor hatte das Schwert ja auch nicht mehr. Also reicht es am Anfang einer Anführerschaft, dieses Schwert zu haben und dann ist egal?
Nee, danach war die Sekte ja zersprengt.
Ja, ja, aber der war ja immer noch Anführer, bis er überfahren wurde.
Ja, aber es ist ja ein großer Machtverlust auch.
Ja,
ich meine, ne?
Man fragt sich ja was ist von dieser Sekte übrig geblieben? Also so
eine Ideologie scheinbar.
Ja, offensichtlich noch eine Menge Leute, die sich da in der Wüste.
Aber wenn er beschreibt diesen Weg so, aha, das sind die da in Dalu, ne? Da wird das ja schon ein überschaubarer Haufen gewesen sein. So viel Weiße wird es ja nicht gegeben haben nach der Enteignung.
Ja.
Dann geht ein versprengter Haufen von Fanatisten rüber in die USA, dann wird deren Anführer gekillt, die werden noch mal kleiner, weil sie niemanden mehr akzeptieren. Dieser Bewahrer von der, der ja irgendwie die Schriften hütet, der unternimmt einen Versuch, Anführer zu werden, unterschätzt die Geschichte, die Tradition, dass er nur mit
Schwert
das werden kann. Und wird dementsprechend dann auch direkt verstoßen, weil wie how can you dare, und
gut, aber dann, über Logikfehler reden wir an der Stelle nicht.
Nein. Aber ich denke, also in meinen Augen, wenn ich das so höre, denke ich, das sind 5-6 Leute noch so. Ja. Ne? Aber da kommt bei mir nicht so das Bedrohungsszenario, was du wohl als globales Bedrohungsszenario
vorstellst. Ja, aber das ist genau das, was jetzt nämlich auch noch kommt im zweiten Teil des Monologs von Dr.
Wright.
Wenn
die nämlich, ne, weil Worte und Glauben, Glauben bringt Menschen dazu, andere Menschen zu töten, wenn du nur die ans Falsche glaubst. Ne? Also er hat da ja schon ein ordentliches
Plädoyer. Eine diffuse Angst vor allem Neuen und Fremden. Ja. Hashtag leider sehr aktuell. Ne? Bringt nicht immer das Beste im Menschen zum Vorschein. Und wenn dieses Schwert tatsächlich wieder auftaucht, dann hat die Sekte nach wie vor das Potenzial, Tod und Verderben zu bringen.
Das Klima kaputt zu machen.
Aber ich möchte dazu sagen, 30 Jahre sind eine lange Zeit und wir müssen Läuterung bewirkt haben.
Ja.
Das darf aber auch nicht geraubt werden, ne?
Aber es ist halt an der Stelle wirklich auch sehr konkret und leider auch immer noch, muss man ja sagen, aktuell. Ne? Dr. Wright nimmt ja auch dieses Beispiel. Was ist denn, wenn die Sekte jetzt dazu aufruft, ne, gegen Ausländer, gegen Schwule, ne, Hass zu betreiben und Stimmung zu machen.
Aber so, die sind ja in den USA selber Ausländer.
Also die Schwule sind in den USA selber Ausländer.
Die kommen aus Indalu, die Typen.
Ja, das sind doch mittlerweile wahrscheinlich auch.
Das sind ja alte weiße
white
Männer.
White old men aus. Genau.
Ja, okay, aber dann die ist haben schon irgendwie komisch, keine Probleme. Wie die das so. Die haben ohne Schwert können die nichts. Also, können die nicht gerade ausfuchsen.
Stefan, ich gebe dir recht, mir
fehlt. Und dennoch können die aber voll ständig neue Generationen an Sektenmitglieder haben.
Für dich tue ich alles mehr. Ja, mir fehlt auch die Sektengeschichte, wie es der harte Kern aus Afrika geschafft hat, sich über all die Jahre zu einer wachsenden, irgendwie noch schlummernden Terrorzelle in den USA weiterzuentwickeln, die darauf wartet, dass einer das Schwert zückt.
Ja, weil die
das
ja
wirklich erzählt.
Laut Buch ist es so, die dürfen, da sagt er das wirklich, die dürfen, vor die das Schwert haben, gar nichts Böses machen. Die dürften, deswegen machen die in der Wüste nichts mit denen.
Dann dürfen die nur nette Sachen machen.
Nee, genau, die dürfen nur nette Sachen.
Ich denk, also mit Waffe irgendwo eindringen, wen entführen.
Darfst du nur mit Schwert.
Das alles cool.
Stein klauen, das war mit Schwert. Cool. Ich weiß nicht. Ja. Also ist ein bisschen
konfus.
Ja, aber da ist halt schon an der Stelle, finde ich, eine Stärke des Hörspiels auch in dieser Botschaft. Das ist Holzhammer, Zeigefinger, moralisierend, aber es ist halt auch für so ein Kinderhörspiel, finde ich, schon sehr, sehr deutlich und drastisch verpackt, diese Botschaft, ne?
Ja,
wenn
und?
Auch Bob sagt, hat das Ding denn magische Kräfte? Ja. Und Dr. Wright sagt, ja, der Glaube.
Ja, das ist schon
hat durchaus die Gefahr, ne? Irgendwie Menschen da auch zu manipulieren. Ne?
Und er erzählt ja die Geschichte von dem Studenten, der sich da mal eingeschlichen hat, so. Und dann Selbstmord gemacht hat, weil er begangen hat, weil er sich so verfolgt fühlte von der Sekte.
Tja.
Ja. Naja, auf jeden Fall ist es halt, der Bob ist sehr beeindruckt und er gibt dieses Wissen ja meines Wissens weiter an die zwei anderen und die sind sich dann alle überzeugt, dass sie den Whitehead warnen müssen, weil der ja in allergrößter Gefahr schwebt.
Ja, vor allem wird jetzt auch nochmal dieser Countdown deutlich. Sonnenfinsternis ist halt in übermorgen, ne? In zwei Tagen ist die Sonnenfinsternis und es ist einfach auch ganz klar, der Timer läuft.
Ja. Und sie erreichen Whitehead aber erstmal nicht. Und der Timer läuft noch bedrohlicher weiter. Und ich glaube, am
übermorgen,
am Vortag.
6 Stunden vor der Sonnenfinsternis.
Erwischen sie ihn und gehen zu ihm. In der, führen sie ja die Sekte. Müsste man meinen, sie führen die Sekte dahin. Die Sekte wusste das zufälligerweise nicht. Haben sie gerade aus den Augen verloren. Aber sie gehen dahin und warnen ihn. Und er sagt, oh, das wusste ich nicht, dass das so gefährlich ist. Aber jetzt ist ja nicht mehr lange. Wir müssen ja nicht mehr lange ausharren. Und mein Haus hat eine Alarmanlage. Und
da könnte man jetzt schon skeptisch werden. Ja. Weil ich finde, da sind die drei total glaubhaft mit. Werden sie das Schwert zerstören? Jetzt gleich! Und er so, was soll denn jetzt noch passieren?
Im Buch sagt er natürlich, Leute, ihr wisst nicht, wie krass der Billy Ford da Angst hatte vor diesem Schwert. Der hat gesagt, wenn man das ohne Sonnenfinsternis killt, und das wäre ja die einzige Alternative, die ich habe, dann kriegt man so einen scheiß Fluch an Arsch gehetzt. Und da habe ich keine Lust drauf. Und
ich meine aber andererseits, als er gerade schon, als ihm klar war, dass er sterben wird, hätte er es ja auch machen können, ne?
wo stirbt, sterben.
Ja, nein, also bevor er gestorben ist.
Ja, stimmt, ja klar.
Wenn er ja. denkt, so, ich sterbe sowieso übermorgen, gib mal das Schwert.
Ja, jetzt ist mir der Fluch auch egal. Dieser Fluch, ja. Der wird aber auch gar nicht erwähnt im Hörspiel. Im Hörspiel
überhaupt nicht, also, gar nicht, null.
Ja, stimmt. Ja.
So, das ist nur im Buch. Aber stimmt, er hätte ja dann sagen können, ja, mir eine Wurst, ne? Der Fluch ist ein ewiges Leben.
Oh je. Mit
Schwert im Rücken.
Ja. Wichtig ist schon noch irgendwie, während sie mit Mr. Whitehead sprechen, scharwenzelt der Butler Ben da wieder mehr als unauffällig um sie rum. Und knickst sich da ein zurecht.
Nein, Sir, dann geht
dann aber.
Sir, auf Wiedersehen.
Verlässt
er
das
Haus.
Ja. Ja. Und Bob ergreift die Gelegenheit beim Schopf und sagt:
Ich muss mal gacken.
Auf der Marmortoilette vom Whitehead. Mit Vogelgezwitscher, gewärmt elektrisch, vermutlich. Ja, und geht also aufs Klo. Und dann klingelt es. Und der Whitehead denkt, wer ist denn das jetzt?
Ja, Gott sei Dank, sind wir hier sicher. Es sei denn, ich mach die Tür
auf. Sobald ihr gegangen seid, schaltet die Alarmanlage ein. Aber jetzt seid ihr noch da.
Ja, gut.
Und
Überraschung. Wahrscheinlich ist der Butler, der schon wieder seinen Hut vergessen hat.
Jetzt sind unsere Scotch-Freunde, die da sind, um sich,
Die Volksfront von
sich zu bedienen, ja, so, ne. Also, sie sind gekommen, wie viel sind's? 2, 3, glaube ich, ne.
Ja,
sind die 3
man kann
von
es
der,
nicht so richtig.
Von der Tankstelle.
Die 3 vom Newton-Weg, ja. 16.
Genau.
So. Und, die, bedrohen sie mit der Pistole und sagen, wo ist das Schwert? Und der Whitehead sagt, das ist super gut versteckt, das findet ihr niemals.
Das liegt nebenan auf dem Bett.
Never ever findet ihr das. Ihr braucht gar nicht erst loszuziehen. Aber es hat keinen Sinn. Ganz kalt, kälter noch. Und tatsächlich ist es nebenan. Das ist auch so ein Griff, wo ich denke, okay.
Ja.
Aber
freut sich auch direkt. Ne? Ja. Direkt das erste Tür, ja, ich aufmache, Volltreffer. Juhu.
Die Schadenfreude ist ihm anzumerken. Ja, und dann überlegen sie natürlich, also sie fragen kurz nach dem Bob, ne? So, wo ist der Dritte und so, ne?
Ja, das ist aber auch mal dämlich, ne? Ja. Also die sind ja so dämlich, das knallt.
Ja.
Sektenidioten.
Was sagt Justus, der ist?
Der hat, der hat eine Verabredung mit seiner Freundin.
Ja, genau.
Da, ja, guck mal, da kommt es dann
wohl vor.
Ja. Ja, genau.
Ist ja aber gelogen. Und dann so, ja gut, okay, alles klar, sagt der. Und ich mir denke so.
Ja, die haben es eilig, ne? Also, und die hatten ja auch nicht mit den dreien gerechnet. So, die dachten, Whitehead direkt aufs Maul und Schwert her und abhauen.
Ja, dann hätten sie die beiden jetzt auch einfach mal in Ruhe lassen können und sagen können, so, ja, dann tschö, wa?
Ja, weiß auch nicht. Die haben Schiss gehabt, dass die vielleicht verfolgen oder so, oder ich weiß nicht. Sie nehmen sie ja dann mit und ich glaube, aus gutem Grund, wenn sie denken, wenn sie dann in der Wüste sind, da können die erstmal nicht weg. Die haben ja nichts Böses mit denen vor, erstmal.
Ja, die sagen halt letztlich auch einfach, ne, die Zeit wird jetzt auch für uns knapp, ne, wenn wir jetzt hier unser Ritual noch zugange kriegen wollen. Wir müssen los. Ja. Also, alle Mann einsteigen und los geht's.
Genau, und dann stampfen sie Whitehead, Peter, Justus und fahren los Richtung Mojave-Wüste.
Ja.
Nach Badwater. Habt ihr euch Badwater mal angeguckt? Ja, oder? Habt ihr mal angeguckt bei... Ja. Google dort, total toll, muss ich auch mal hin.
Ja.
Dann Salzsee, Tal des Todes da. Ja. Ist wohl Tal des Todes, weil es eine Abkürzung ist. Und viele gedacht haben, juhu, da komme ich durch. Aber ohne große Wasservorräte schaffst du das nicht.
Weil es so trocken und so heiß ist, dass du allein schon austrocknest von der fehlenden Luftfeuchtigkeit.
Genau.
Also da kommst du echt nicht weiter.
Weil dieses Salz ja tatsächlich dann auch wirklich dir das Zeug so hinzieht.
Ja,
ne?
Ja.
Also, also es ist so. Und deswegen heißt es Tal des Todes. Also ganz spannend. Sieht auf jeden Fall sehr eindrucksvoll aus.
Da gibt es sogar wandernde Steine.
Ja?
Mhm.
Okay. Was vor mich so tief habe ich mich da nicht reingekniet. Ja. Aber würde ich mir gerne mal ansehen, tatsächlich.
Weil es da ziemlich windig ist.
Okay. Naja, habe ich jetzt nicht nochmal extra angeguckt.
Ja.
Ist auf jeden Fall eine stundenlange Fahrt und sie kommen genau in dieser Szene an, die wir jetzt schon mehrmals satirisch aufbereitet haben.
Auch wenn ich auch die charakteristische Szene des Hörspiels nennen könnte.
Eine ganz, ganz... Also für mich ist tatsächlich die intensivste Szene schon gewesen, nämlich wo Dr. Wright da über die Sekten erzählt und das mit dem Glauben und die Gefahren des Glaubens, das ist für mich ein Kernstück. Ne?
Das ist, wie du sagst, so erklärbärmäßig.
Aber jetzt ist so eine Szene, die ich auch nicht richtig...
Ich kann die nicht ernst nehmen.
Ich habe da so Bilder im Kopf, die nicht zu dem passen, was da vorher passiert ist. Weil für mich ist das so eine ganze Zeltstadt und einige so Dutzend Burning Man sind so ins Gebet vertieft. Einige rennen da nackt, kreischend von links nach rechts durchs Bild. Also diese Atmo ist so...
Schubiguru.
Ja,
ich hab diesen Typen im Loch von Life of Brian mit diesem
Ja, da kommen viele solche Assoziationen, aber das macht es irgendwie schön.
Aber also ich meine, da auch wirklich schön der Querverweis auf rockybeach.com fand ich super. Dieses Sound Recycling, wo man gucken konnte, dass dieser Soundfile Schubigurum tatsächlich ja auch noch in anderen Hörspielen, unter anderem im Narbengesicht, aber auch noch in anderen Hörspielen.
Macabros oder
genau, tatsächlich nochmal wiederverwendet wird. Stimmt, und
ist ja klar. Super geil. So eine Sektenreminiszenz.
Ja. Genau. Genauso wie da halt auch der Schrei auftaucht, der eben auch ganz charakteristisch von Skinny Norris aus dem Gespensterschloss ist. Ne?
Ja.
Und das ist halt so ein Schrei, der da irgendwie in dieser Atmo auch nicht so, weiß ich nicht. Also da.
Es passt irgendwie nicht. Passt.
Wie viele Leute sind da?
Brüllen?
Was machen die da?
Doch schon so, ich habe so 70, 80 Kunden.
Ja, aber das ist halt so irgendwie, jeder hat da so sein, man weiß es halt nicht.
Also
ne?
Ich muss sagen, ich finde es gelungen. Also es ist vielleicht aber auch so, ich muss jetzt dazu sagen, wie ich in der Regel vermutlich dieses Hörspiel höre. Ich bin so im Halbschlaf, ja, und dann ist so ein Salat aus Stimmen und so. Es ist ja ganz zart im Hintergrund. Da entsteht ja mir schon so diese
ganz zart
dieses
im
Massen.
Hintergrund,
das nicht, aber diese Schreie, die sind ja
ist
schon
total im Vordergrund.
Nicht sehr präsent, die Schreie von Skinny Norris. Und dann ist das für mich schon so, wenn dann der Whitehead aufsteht und das passiert ja jetzt als nächstes, der Whitehead geht los und fängt dann an zu sprechen. Also was sagt er? Wenn Tag und Nacht sich vereinen, dann wird das Schwert.
Ja, da hast du allerdings den einen ganz wichtigen Kniff jetzt noch unterschlagen, nämlich, also sie steigen halt aus, sie lösen sich so von glaube ich, von ihren Fesseln, sie helfen Whitehead auf, der sagt den Satz, vertraut mir nur.
Ja, ich habe einen Plan.
Und genau diesen einen Satz später enttarnt er sich dann mit... Ja. In Tag und Nacht sich vereinen.
Genau, ja, du denkst erst, okay, was soll das?
Und vertraut dann, mir. Ha!
Ja, und dann sagt er ja, er sagt das ja, dann sind die anderen so, also die anderen Sektenmitglieder, was geht?
Ja.
Und dann gibt er sich zu erkennen, oder? Er sagt an, ich bin der Bewahrer, ne? So.
Ja, dann stürzen sich deine geschätzten 70, 80 Leute auf ihn, reißen ihm das Hemd vom Leib und sehen...
Dieser Stan, der will, der, also es ist so, der Stan hat schon so eine andere Robe an wie die anderen.
Ja, der
so
Stan
eine,
ist
die ihn
schon
ausweist so als Anwärter auf den Thron sozusagen und bereitet sich schon vor,
gleich bin ich hier der Machtmensch.
Mary meine Gemahlin werden und so weiter, ne, und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und dann kommt da der Whitehead an und sagt, wenn Tag und Nacht sich vereinen, ich bin der Bewahrer und mir steht das zu. Ja. Und dann will er ja ihn erstmal enttarnen und sagen, du bist ein Penner und reißt ihm das Hemd runter. Und darunter ist eine Tätowierung. Und diese Tätowierung weist ihn wohl als Bewahrer aus.
Man weiß nicht, welche. Ist das im
Schwert?
Ach, wie naheliegend.
Ja, witzigerweise hat das jeder. Also ich weiß nicht, warum das ihn als Bewahrer ausweist, weil der Ben da, also dieser Wright hat das nachher auch. Aber sie kennen ihn ja nicht, weil wenn sie ihn gekannt hätten, dann wäre er ja auch schon vorher tot gewesen oder auch nicht oder so. Und er muss sich ja irgendwie, aber sie wissen von ihm, sie wissen, was der Bewahrer ist. Sie sagen ja dann, ja, du hast ja schon mal probiert und du darfst nicht der Chef sein. Und er sagt dann, ja, damals hatte ich aber auch das Schwert nicht und jetzt liegt das Schwert ja vor mir und wir haben nicht viel Zeit, Leute. Überlegt euch gut, wenn ihr als Chef haben wollt, den doofen Stan, ne, der nur auf Mary scharf ist, oder aber mich, der ich auch voll viele Bücher über unsere Sekte habe, die jeder umsonst ausleihen darf.
Ich baue auch mal kurz hier das Schwert zusammen und los geht's.
Ja, so.
Ja, scheiße, leuchtet nicht. Ja,
verdammt.
Leute! Der Zonk.
Ja. Tja. Genau. Ja, und dann ist natürlich, dann stürzt sich diese Meute auf ihn. Ne? So, weil jetzt hat er echt verschissen. Also,
die dürfen aber noch nichts Böses machen, ne?
Ja, eigentlich nicht. Ne? Nee. Eigentlich dürfen nicht. Und dann geht's rasant. Ja. Dann kommt nämlich ein Jeep angefahren mit dem Butler Ben, aka Mr. Wright.
Und Bob.
Der aber als Mr. Wright erkennbar ist eigentlich inzwischen. Mhm. Aber Peter erkennt ihn sofort als den Butler.
Ja, wäre Peter mal zur Uni gegangen. Ne?
Genau, der hat gesagt, du bist der Butler.
Ja.
Ne? Und schon wäre alles vorbei gewesen.
Ja, aber egal. Sagt, scheiße, ja.
Und dann finde ich, und jetzt wird's blöd.
Jetzt, richtig.
Finde ich.
Jetzt
sagt der... Ja,
das ist auch mein Klassiker-Feeling leider futsch.
Guck mal, ich bin's, also ne, er kommt da an und der Whitehead ahnt was und sagt, hey, die zwei da, die wollen das Ritual nur stören, die kenne ich, ja, schnappt euch die mal. Ja. Und er sagt, ja, und dann wollen die so sich auf ihn stellen, und dann sagt er, ja, der darf euch gar nichts befehlen, weil der hat ja nicht das echte Schwert, ihr Jungs. Ja,
ja, stimmt, ja.
In der Logik unserer Sekte, macht das total Sinn. Und dann sagt er, ich habe aber den Stein, den echten, und das gibt mir meine Chance, ich baue das schnell zusammen. Und dann hält er das Schwert dann in die Sonnenfinsternis.
Ja, und das glitzert, Alter.
Und es fängt an zu strahlen.
Warum eigentlich?
Ja. Das weiß man nicht so richtig.
Weil er den, das ist so, also das ist dieser Stein, der ist so hervorragend geschliffen, dass der leuchtet auch so schon rot. Mhm. Und wenn du da diese Dinger dran tust, dann verteilt er das einströmende Licht, was er wahrscheinlich auch bei normalem Sonnenlicht
hält. Ja, genau, warum, das war so die, gerade bei der Sonnenfinsternis.
So,
dann
dass das dann leuchtet. Ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ja. Weil das ist bei der Sonnenfinsternis, ja. Ja, nur UV-Licht.
Weniger Licht.
Ja, ich meine, dass da jetzt dann irgendwie die 70
das ist ja dunkel, ne?
Wahnsinnigen Sektenanhänger auf einmal alle so begeistert sind von diesem Lichteffekt. Gut, der Glaube versetzt die Berge. Ja. Aber es wird offensichtlich von allen zweifelsfrei anerkannt.
Der Glaube versetzt Gehirne.
Proof by word.
Es ist halt jetzt ganz klar, er ist der Anführer. Ja. Alle sind sich einig. Alle gehen an der Stelle gut gelaunt nach Hause. Und Justus, Peter und Bob werden auch in Frieden dann irgendwie, ach sorry, nach Hause gebracht. Ja,
ich glaube, die feiern schon noch ein bisschen. Die bringen die halt nach Hause. Aber ich
mit dem Hörspiel wird das halt auch nicht mehr erwähnt.
Nö, der Erzähler meint, die werden nach Hause gebracht, aber ich glaube, da geht es schon noch die Orgie ab und so. Was ist denn jetzt hier so eine
Mary,
Sekte ohne...
geile
so. So eine Sekte ohne Ausschweifungen. Jetzt kommst du so in die Wüste, zwei Stunden fährst in die scheiß Wüste.
Ja, es gibt schon Glaube ohne Ausschweifung.
Ja, doch, aber irgendwas muss ja geben. Weil sonst könntest du die Leute ja auch nicht davon überzeugen, dass es eine gute Sache ist, damit zu machen.
Ja, der also muss ihn ja auch,
irgendeinen Mehrwert müssen die da
der
ja haben.
Der muss den ja aus seinem Regierungsprogramm vergünden. Oder?
Mehrwert, Reziprozität. Was wir
ja, genau.
Tit for tat, Reziprozität.
Ja, genau.
Reziprozität.
Ja. Ja. Ja, leider jetzt im Hörspiel 10 Minuten Erklärbär, Rückschau und Logik, gerade Rücken, so gut es eben
so
geht.
So gut es geht.
Ja.
Und das finde ich ja in den Büchern ganz gut, wenn sie Alfred Hitchcock was erzählen und dann offene Fragen nochmal klar machen. Ist schön, aber hier... Auch wenn der Kunstgriff gut gemacht ist, nochmal eine echte Rückblende zu machen und nicht nur den Erzähler oder nicht nur Bob alles erzählen zu lassen, ne? Weil das wäre wirklich
zu wir haben noch mit Soundkulisse im Jeep, wie der Butler alles erzählt, der Butler.
Habt ihr auch gefragt, wie viele Ampeln gibt's eigentlich in der Wüste? Wo der hält? Ja, so. Ja, aber, ja, es geht sehr lang. Diese 10 Minuten sind ultra lang und es wird eine Sache nach dem anderen rausgehauen. Ich habe mal auch versucht, die so, Wright ist der Student, der soweit noch gut, von dem er erzählt hat. Also er ist derjenige, der sich da als Student reingeschlichen hat
das
und
seinen
Selbstmord vorgetäuscht hat, um weiter forschen zu können. So.
Also Logik, er hat sich bei Whitehead als Butler Ben
eingeschlichen. Ja.
Bob stellt zu Recht die Frage, wie er das wohl gemacht hat. Die Antwort ist, ich habe tagsüber an der Uni gearbeitet und bin dann nachmittags zu Whitehead gehuscht.
weil Whitehead, obwohl er es gar nicht nötig hat, ja doch ein sehr verantwortungsbewusster Firmenchef ist und immer noch morgens bis abends
arbeiten geht. Was ist das für eine Hingabe für die Sache? Also er hat ja sein komplettes Leben aufgegeben für so ein so einen Quatsch, um dann da irgendwie
nachher Anführer zu werden, also bitte.
Ja. Und er möchte ja der Anführer sein, der nicht Xenophobie und was weiß ich und so. Das geht schief. Ich sag's dir, das geht schief.
Das ist doch auch die größte.
Genau, also das ist der nächste große Punkt, wo ich denke, what the fuck.
Genau. Weil so nett ist der dann auch nicht, wenn der sowas macht und irgendwie wird er das auch noch sein und das ist mir alles sehr, sehr, sehr schräg.
Ich glaube auch, der ist so korrumpiert.
Das ist ein Diktator.
Er hätte doch das Schwert zerstören können. Er hätte sagen können, so, liebe Sekte, das war's dann. Ne?
Ja, ihr seid jetzt euer alle Schwert frei, geht nach Hause. So.
Aber auch kommt mir sehr komisch vor, dass er ja sagt, ja, also ich bin ja dann der gute Herrscher und ich weiß, es wird ein langer Weg.
Aber ich nehme das auf mich. Und der Mensch ist gut und das ist halt so naiv. Sagt
Bolsonaro auch.
Es ist halt so zu einem komischen Happy End, der so viel zum Thema Läuterung. Ja, das wird da so naiv irgendwie reingeklatscht, als würde er jetzt seine Lebensaufgabe darin sehen, allen Sektenmitgliedern jetzt noch den friedlichen Frieden für die Menschlichkeit zu schenken. Das ist mir drei drüber.
Ja,
aber ich meine, bis jetzt waren sie ja alle friedlich, ne? Also bis auf die
mit einer Knarre in Häuser gehen, Leute entführen.
Aber vergleichsweise.
So. Ja, ich meine, was macht man am Schluss mit einer Sekte, wenn du jetzt Romanautor bist?
Selbstmord wäre so ein Klassiker.
Du bist halt ein Drei-Fragezeichen-Autor. Wie ist es denn bei Shinria, bei Brainwash, bei dieser Folge? Da ist so, geht es auch um so eine Sekte. Da wachen alle auf oder so, aber das wäre jetzt hier keine Option gewesen. Ne?
Gibt halt auch selten Happy End, auch so im echten Leben nicht, ne?
Nee, mit Sekten gibt es selten Happy End.
Ich finde mehrere Sachen sind komisch. Wright hat ja auch es kommt ja auch raus, dass er ihnen einen Tipp gegeben hat mit der Newton Street. Außer warum? Er hätte sich das doch selber holen können dann. Also, es wäre doch viel schlauer gewesen, selber diesen Stein zu haben,
wenn
er doch vorhat.
Und dass ihm dann später auffällt, dass er die damit in Gefahr bringt.
Ja.
Ne, wo ich mir so denke, so sag mal, Alter,
was, hallo?
Ja.
Schubigorum. Ja, es, genau.
Wie dämlich ist das denn? Also ich meine, er selber musste untertauchen.
Ja, und dann wäre auch die Frage, was war eigentlich Whiteheads Ursprungsplan?
Ja, das ist auch nochmal
die große Frage. Also wenn jetzt die drei Freizeiten nicht gekommen wären, wenn diese Sekten mit dir nicht kommen, hätte er auf die übernächste Sonnenfinsternis gewartet?
Nee, aber sein ursprünglicher Plan war doch...
Dass er selber hingefahren wäre in die Wüste oder was?
Dann wäre er aber auch schon spät dran gewesen.
Ja, eben. Also, aber er wusste ja auch nicht, wo die sich treffen.
Ja, weil wahrscheinlich ist überhaupt in ihm die Hoffnung, dass sein tiefgehegter Wunsch, der Anführer zu werden, dass das klappen könnte, der ist ja erst überhaupt wieder aufgekeimt, als Billy Ford ihm die Sachen vermacht hat.
Er wusste doch, dass der Billy Ford dieses Schwert hatte.
Aber ihm ihm war doch klar, dass er das zur Sonnenfinsternis machen muss. Und wenn er das alleine zu Hause bei sich im Schlafzimmer macht, das auch nichts bringt.
Er wollte es ja immer haben.
Das müssen Leute sehen.
Ich bin
der König in meinem eigenen Schlafzimmer. So, aber der muss doch, das müssen die Leute doch sehen. Also das heißt, der muss doch Plan haben,
wollte dem Ford das immer abkaufen, behauptet er doch gegenüber den drei Fragezeichen.
Ja, es ist halt auch, ich frage mich auch, wie alt wollen diese Menschen werden oder wie lange wollen die das durchsehen, weil die sagen in dem Keller ja auch, wenn das jetzt nicht klappt, dann müssen wir wieder jahrzehntelang warten.
Ja.
Aber das scheint für alle auch eine echte Option.
Oder wir steigen ins Flugzeug und gehen dahin, wo die nächste ist in ein paar Jahren.
Ja, die glauben an so eine Langlebigkeit, wenn die in dieser Sekte sind.
Ja, aber es stimmt schon, die Frage, was der Glaube für einen Gewinn bringt an der Stelle für sie, ist eine interessante Frage. Aber es bleiben halt einfach wirklich viele Fragen und offen. Ich befürchte auch, dass das Buch an der Stelle nicht mit viel mehr Hintergrund Geschichte der Sekte oder sowas irgendwie aufwartet.
Das konnte er nicht mehr unterbringen, schätze ich. Also er hatte sich auch verschluckt dann daran am Schluss. Hm. So, weil am Schluss muss alles schnell.
Es reicht halt so für diese dramaturgische Verkürzung, reicht es, und du nimmst es auch so, gerade als kindlicher Hörer, nimmst du das so an und mit. Ja, und das ist dann auch irgendwie komplex genug, das Thema, als dass du, finde ich, akzeptieren kannst, dass es nicht in Gänze erörtert wird. Also bei so einem kleinen Verbrechen, wie auch immer, will ich sehr genau wissen, wie haben die Tricks funktioniert, wie hat man das und das gemacht und so. Ja. Hier reden wir über globale Ereignisse, über Jahrzehnte, über eine ganze religiöse Bewegung, dass da irgendwie so eine Verknappung drin ist, kann ich akzeptieren. Ja. Was der Dr. Wright da gemacht hat als Ben, der Butler, über Jahre und so, das ist mir dann zu blöd.
Ja, es ist, man muss auch dazu sagen, im Buch, und das hätte dem Hörspiel nicht geschadet, da wechseln sich die Handlungsorte ab. Also man hört immer wieder, sie sind Bob und er fahren und er erzählt was und dann sind sie wieder in der Wüste und man kriegt mit, was die erleben. Und dann ist es auch nicht so, dann ist es auch noch, dass man denkt, naja, da stimmt was nicht, aber es ist nicht so deutlich wie jetzt, wo das am Schluss alles so gerafft kommt und sie hauen dir ja die Fakten um die Ohren und du denkst, naja, das stimmt irgendwie nicht.
Ist dann Abschlusslacher in der Wüste oder wie endet das Buch?
der Abschlusslacher.
Oh Gott, das war
Weil wenn du, das ist dann noch irgendwie so mehr, so Blöcke versetzt statt
da irgendwie das eine so. Auf jeden Fall. Das kann ich sagen, wie es genau endet, weiß ich gerade auswendig gar nicht. Aber es ist halt so, dass ich auch mit diesem Ende nicht zufrieden bin, inhaltlich. Weil ich bin der gute Herrscher.
Ja.
Nee, bist du nicht.
Das ist Punkt. Bullshit.
So. Ja, das hat in der Geschichte eigentlich auch noch nie so gut geklappt. Ja.
Nö. Mit dem guten Herrscher.
Ja, so funktionieren auch Menschen nicht.
Ich finde, das ist spannend, weil eigentlich genau das, was wir jetzt bemängeln, kommt ja also als Dialog vor, wo der Bob sagt, also die ganze Geschichte ist ja sehr verworren. Und er so, na, so verworren ist es auch wieder nicht. Ne? Da spricht der Autor, sich selber korrigiert. Ne? So, es ist verworren, total verworren.
Ja, und klar, man kann das dann so auseinanderdröseln, aber da bleiben halt so viele Fragezeichen, mehr als drei, bleiben da über. Das ist halt ein bisschen schade.
Uiuiui.
Und dann brummt Peter der Kopf und Schleichwerbung.
Und alle lachen sich kaputt.
Schleichwerbung zum Schluss, Aspirin.
Stimmt, ja.
Und dann ist
fertig. Und alle lachen sich übertrieben kaputt.
Naja.
Über so einen blöden Spruch von Peter.
Irgendwie. Wie habt ihr das neulich genannt? Out of Studio oder so irgendwie. Ja. So klingt's. Ja, ich hab auch was gesagt und dann habt ihr gesagt, das ist so, wie wenn der nicht am Ort war des Geschehens, als sie es aufgenommen haben.
Ach so, als hätte als wären die nicht zusammen im Studio gewesen, sondern als wäre das irgendwie nachher
so
einen Fachbegriff
benannt. Und so kommt es auch vor. Der sagt so Aspirin und dann wo du denkst, das passt irgendwie gar nicht, ja.
Nee, da ist es irgendwie schräg.
Ja.
Ja. Starker Anfang, schwaches Ende.
Aber dennoch, tolle Folge und ich finde auch einen Meilenstein, weil hier nochmal klar ist, es geht back to the roots. Wir haben das Ruder rumgerissen, das zeigt uns Marx mit dieser Geschichte. Auch wenn das Ende schräg ist, ich finde die Umsetzung im Hörspiel am Schluss cool, weil sie weird ist, also verrückt irgendwie. Und ich finde es eine tolle Folge. Ich bleib dabei, auch wenn da viel klar jetzt so. Das ist mein Fazit.
Ja, ich finde die Folge eher so mittel. Ich mag wirklich diese ganzen Anspielungen und ich sehe das auch so, dass es sehr schön ist, dass da das Ruder rumgerissen wird und dass da wieder so Richtung alte Folgen gearbeitet wird. Aber dafür ist mir das Ende einfach zu schwach. Dann, also die Atmo am Ende ist okay, ne? So dieses Ganze in der Wüste und so weiter, aber diese ganze Erklärung und was dann da nachher irgendwie und wie das nachher da stehen bleibt, so, das ist mir
Es
reicht mir nicht. Also das finde ich schade.
Ja.
Da hätte mehr gekonnt.
Für mich ist vielleicht will er zu viel, für mich ist das nämlich so eine Verbindung. Wir hatten jetzt diese Crimebuster-Folge, wo ich denke, da gibt's diese Elemente von Waffe, Entführung, gefährliche Sekte, dramatischer Showdown, das ist da alles drin. Es gibt diese klassischen Elemente der Rätsel, der Detektivarbeit, der Telefonlawine,
Mystik.
mega schön. Genau, und es gibt eben diese Mystery, so diese Kraft des Schwertes und die Sonnenfinsternis, und das sind halt Zutaten, die da geil zusammengewürfelt werden für mich. Das funktioniert. Am Ende ist es halt vielleicht eine Spur zu groß gedacht.
Ja. Ja. Tja. Fehlt ein bisschen zu viel Salz, zu viel Pfeffer.
Aber es ist halt auch einfach Fluch des Rubin, ne? Das
da ist viel drin, ja.
So,
also finde ich schön, weil das ist so eigentlich ganz zart. Ich finde, das merkt man nur, wenn man sich jetzt mit dem so auseinandersetzt irgendwie. Sonst triggert das einen nur. Dann denkt man, oh ja, das kommt mir bekannt vor, finde ich gut. Ja, so. Also daher, ich finde es gut. Gibt's für euch einen Charakter der Folge?
Ja.
Ja, machen wir.
Ja, Beanie. Das liegt aber für mich wahnsinnig an der Stimme. Das ist irgendwie, der hat für mich eine unglaubliche Ausstrahlung und diese Wirkung von, kann man dem vertrauen oder nicht? Und das macht er, finde ich, so gut. Das ist aber auch irgendwie so ein Kindheitsgefühl, was ich da einfach nochmal mitnehme. Und das ist für mich ganz klar.
Der Butler.
Der Butler.
Ich finde es bemerkenswert. Also der arbeitet den ganzen Tag an der Uni und geht abends noch irgendwie da butlern. Ja, und will gleichzeitig noch eine Sekte führen.
Die Welt retten.
Und die Welt retten. Und das alles auf einmal. Und dann diese geile Erklärbär-Szene und ein bisschen dämlich ist er halt auch noch dabei.
Stimmt,
also irgendwie ist er so alles in einem. Und deswegen ist das der eigentliche Charakter der Folge, weil ohne den würde überhaupt nichts funktionieren.
Ja. Jawohl, Sir.
Ja, das mag er nicht mehr. Also tatsächlich, Uwe Friedrichsen, ganz toll. Das ist für mich Stimme der Kindheit. Ja, ich glaube, der Spieler hat in Sesamstraße auch mitgespielt irgendwie oder so. Oder zumindest in ganz vielen Serien. Und eine sehr markante Stimme. Und macht das sehr gut. Aber für mich ist Onkel Titus der Charakter. Ich mag ihn ja sehr gern. Und wenn er so eine längere Zeit vorkommt und mal auch so eine tragende Rolle ist es ja jetzt nicht, aber mal sowas beisteuern darf, finde ich das schon schön. Ich finde die Art, wie der spielt, wie der den Titus spielt, gefällt mir einfach total. Das ist so ein Sympath einfach.
Ja, ich finde auch alleine diese erste Szene auch mit Titus und Mathilde, das packt einen so irgendwie gemütliche Kaffeetafel, Käse, Kirschkuchen. Und so. Das ist, das
packt. Und dann Astrala gucken, ne?
Dann Astrala
gucken. Ja. Habt ihr Zitate?
Ich habe eins, ja.
Welches denn?
Das hört man nicht so, das ist schwierig, ich kann es schlecht nachmachen. Das ist da, wo sie in das Haus eindringen und der Peter sagt, glaube ich, zu Justus, wo willst du denn hin? Und er sagt, in die Nische. Da passt du doch gar nicht rein. Er so, Läuse. Wenn du nicht so genau weißt, meint er jetzt, halt die Schnauze. Oder sei still, sonst enttarn die uns. Ja. Läuse. Das ist ganz komisch gesagt, aber total witzig.
Ich habe, wenn ich das richtig verstanden habe, sucht ihr jemanden, der schon mal irgendwas geerbt hat.
Ich habe mich zwischen zwei entscheiden müssen. Das eine finde ich halt ganz toll, wenn der Peter sagt, die Telefonlawine ist ein wenig wie stille Post spielen, man weiß nie, was am Ende bei den Leuten ankommt. Ich habe mich aber entschieden, den moralischen Zeigefinger und die Kernbotschaft nochmal mitzunehmen.
Okay.
Der Glaube darf niemals die Unterdrückung anderer Menschen rechtfertigen. Das kann man sich einfach so mal auch mitnehmen. Ja.
Das kann man auch einfach mal so an die Tür von der Kirche nageln.
Stimmt.
Also das ist, finde ich, eine zentrale Botschaft, die kann man aus dem Hörspiel mitnehmen.
Ich habe natürlich wieder ein paar Quizfragen.
Oh.
Die eine kennt ihr, weil ich es schon oft gesagt habe, aber trotzdem, wie heißt das Dorf in Afrika?
Das Dorf?
Nee, das ist ein Land. Das Land, Entschuldigung.
Ndalu,
genau. Dann, wie heißt der Anrufer, dessen Tante geerbt hat?
Ach, scheiße, ja.
Oh,
ich hatte ihn ja gerade noch.
Tom
Sawyer.
Ja, nee.
Ja.
Tom.
Fast.
Thomas.
Tim Conrad.
Nee.
Und wie ist,
rastet überhaupt nicht
an. Wie ist seine Telefonnummer?
43169.
Fast 43651.
Oh, okay. Ist das schon nah genug dran gewesen? Man weiß es nicht. Bei Telefonnummern kommt es ja nicht so.
Aber ich weiß auch, dass sie fünfstellig war. Hey, ja. Hey.
Sehr gut. Ja. Nummer am Ende 3-1.
Nummer am Ende 3-1, ja.
Ja.
Schön. Ja, das war sie. Die Folge des Brennende Schwert, präsentiert von Recherche und Archiv, eurem Podcast des Vertrauens.
Schubigoro. Ja, kommentiert, lasst uns was da, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, noch Hintergrundinfos habt oder sowas zu irgendwelchen Sekten, die irgendwelchen Mehrwert für Leute haben oder so.
Ja. Und deswegen muss ich zum Abschluss einen Witz machen. Ja, so,
Oha.
Warum dürfen Ameisen nicht in die Kirche?
Weil die Insekten sind da. Ah,
Entschuldigung,
das ist kein Abschlusslacher.
Jetzt haben wir aber Kopfschmerzen.